Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit der Newsfolge der Woche. Viel Spaß!
Masse.
Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber sitzend Tobi, hallo.
Ah, das war kurz. Du sahst so aus, als wenn da noch was kommt.
Ja, vor allem, ich habe dich gerade Tobi genannt und nicht Tobias Dannenberg.
Nennst du mich so? Okay.
Ja. Ja. Ich sag immer Tobias Dannenberg.
Da habe ich mich noch nie drüber beschwert.
Nein. Ich glaube nicht.
Okay. Ja. Tobias heißt immer Ärger.
Also das ist ja quasi also Podcast ist, für dich. Ist ja einmal zwei Stunden Lack kriegen.
Das stimmt, du hast auch wieder recht. Ah, okay. Das ist eigentlich okay, dass du Tobias sagst. Ja, okay, den nehme ich. Den nehme ich. Der ist mir noch nie aufgefallen. Aber du sahst so aus, als hättest du noch ein Wort gesucht. Du hast gesucht, was du an mir sagen kannst, was du beschreiben kannst. Was
ja,
du
aber
siehst.
Du bist halt so farblos.
Ja.
Ist so, also eigentlich sehe ich nur Augen. Der Rest ist so wie die Tapete.
Okay. Lassen wir das so stehen.
Oh, das ist auch gar nicht richtig. Tobias sieht wie immer sehr wohl gepflegt aus und farblich auch passend. Ich sehe jetzt deine Hose nicht, was mich ein bisschen irritiert.
Vielleicht habe ich keine Hand.
Das wäre okay, ich würde es gerade nicht mitkriegen.
Das ist okay. Ich meine, wir haben zusammen Football gespielt. Man kennt sich.
Das ist so eine richtig schöne Formulierung. Man kennt sich.
Man kennt sich. Oh Mann.
Ja, ey, das wird, glaube ich, die vollste News-Folge, die wir, glaube ich, jemals gemacht haben. 22 Spiele werdet ihr hören aus drei verschiedenen Ligen.
Das ist ja jetzt in dem Sinne auch nicht mehr eine News-Folge.
Also, ja, das ist jetzt einfach eine Review-Folge
und GFL und ELF haben sich ja dann auch fast erledigt.
Genau, haben sich fast erledigt, deswegen ist das, glaube ich, entspannt.
Ausnahme hier.
Macht euch jetzt schon mal gefasst auf eine längere Folge. Es kann natürlich auch einfach sein, dass sie ausartet. Das wissen wir noch nicht.
Ja.
Aber
deswegen würde ich sagen, wir lassen heute den ja doch geschätzten Smalltalk.
Was für Quatsch, Smalltalk? Talk. Also das ist richtig diepe Themen.
Ja, teilweise sind es.
Ne, hier werden Themen, richtig krasse Sachen ausdiskutiert. Ich habe heute meinen Wahlberechtigungsschein gekriegt.
Okay, also die Folge wird jetzt 4 Stunden lang, weil wir jetzt diskutieren, welche Partei wir wählen.
Nee, muss halt mal wieder feststellen, dass ich jetzt meinen Wahlberechtigungsschein gekriegt habe und mir gesagt habe, Kommunalwahl, Landtag, fuck it, da muss ich mich echt einlesen bis dahin, dass ich dann auch wirklich Anfang Oktober fit bin. Weil so Bundesthemen habe ich halt drauf.
Aber so. Kommunal, da kann es auch sein, dass du eine ganz andere Partei wählst. Also das hat ja nichts, ja, A, hat ja nichts mit gewissen, B zu tun, bis zu einem gewissen Grad. Punkt. Wir wohnen ja hier, also Nähe Salzgitter und man muss ab und an mal beruflich nach Salzgitter. Und da hängen mal die, hast du mal diese AfD-Plakate gesehen?
Ja,
hast du den Typen da gesehen?
In diesem Dorf, in dem wir hier gerade sind, ist bei jedem SPD-Politiker ein Hitlerbart gemalt.
Ah, okay. Ist das so?
Ist so.
Ich finde immer witzig, dass die AfD-Plakate mal sehr, sehr hoch hängen.
Nee, ich habe aus dem Dorf, aus dem ich komme, in Nordstemmen, gab es immer einen Typen, der hat immer NPD-Plakate aufgehängt. Und als Jugendlicher habe ich mir immer den Spaß gemacht, habe die abgerissen und jeden Tag hang da ein neues. Ich weiß bis heute nicht.
Gute Arbeitsmoral von dem Kerl.
Ja, ich dachte mir so, krass. Aber ich weiß bis heute nicht, ob der wusste, dass ich der Typ bin, der seine NPD-Plakate abreißt.
Naja, gut, also ich meine. Also der hat damit gerechnet, dass die morgen weg sind.
Also er hatte anscheinend auch welche auf Vorrat.
Er
hatte
anscheinend die ganze Garage voll. Ja. Wobei jemand, der NPD-Plakate aufhängt, hat keine Garage. Der wohnt in so einem Keller.
Er wohnt auf jeden Fall in einem Mehrfamilienhaus.
In dem Keller.
In dem Keller eines Mehrfamilienhauses.
Ja, zu seinem extra Eingang, aber für mehr reicht es nicht. Und deswegen ist er sauer auf die Gesellschaft und hängt NPD-Plakate auf.
Das ist krass. Ich glaube nicht, dass alle NPD-Wähler einfach gesellschaftlich verarmt. Das sind das, glaube ich, nicht.
Glaube ich nicht, aber die Plakate aufhängen.
Ja.
Okay. So, die nicht verarmten Lassen aufhängen. Ja, okay. Plakate. Nichts anderes. Hoffentlich.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, ist mir auch erst so beim. Ja. Ich so, oh, das war doppeldeutig. Ja. Das ist auch schon wieder ein Weilchen her. Aber, ne. Zwei Jahre, egal. Sind wir in
zwei Richtung. Jahre. Kannst du diesen Zeitraum einschätzen, nein, was die letzten nicht. Zweieinhalb nein, Jahre sind? Nein, das ist für mich nein, alles nein, eine Suppe.
Ja, das ist eine Suppe. Es könnte auch ein Jahr gewesen sein. Ich habe wirklich keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir irgendwie an die See da oben, Richtung Nähe Rostock, keine Ahnung, Krippelin oder irgendwie sowas ähnliches. Ne? Und sind dann halt durch die ganzen Dörfer gezuckelt in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, Rostock ist Mecklenburg-Vorpommern.
Nein, ich habe überlegt, ob es schon vorher war oder da, aber es war in Mecklenburg-Vorpommern, was mir aufgefallen ist. Und in jedem Dorf, wo ich durchgefahren bin, ne, hingen nur NPD-Plakate. Also nur. Auf Höhen, wo du sie auch abreißen könntest. Also
naja,
nur,
aber das
buchstäblich
halt,
nur.
Das ist halt auch einfach eine ganz normale Partei.
Aber ich habe mir so gedacht, okay, wir verlassen jetzt den Westen. Da hingen schon viele Wahlplakate. Jetzt sehen wir bestimmt ganz viel AfD. AfD habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur NPD gesehen und ein paar Linke. Also so wirklich, das fand ich ja krass, weil du hast halt nur, in Anführungsstrichen, die Ränder gesehen.
Naja, das sind halt aber auch die sozusagen
du
die
hast,
Hauptgruppen da.
Genau, du hast halt auch keinen Arbeitgeber dort gesehen. Das muss man auch dazu sagen. Das ist halt einfach wirklich gar nichts. Aber ich fand's krass. Also, das würdest du hier nicht sehen. Hier hast du halt deinen einen Spinner in deinem Heimatdorf.
Ja, ja, der ist auch ein. Ja, aber diesen Spinner, es gibt so viele davon.
Aber es gibt deutlich mehr Spinner davon, wenn wir ein bisschen weiter östlich fahren.
Ja, klar. Mhm. Also, aber da gibt es auch deutlich weniger Ausländer, komischerweise.
Das ist irgendwie paradox, ne?
Ja, das ist tatsächlich richtig seltsam. Aber an dieser Stelle, wenn ihr so ein Spinner seid, die irgendwelche rechten Parteien wählt, dann dürft ihr jetzt abschalten.
Ist so. Also.
Was wir sagen können, am Samstag gab es eine Interviewfolge mit Longbow vom Podcast Football Cave. Die ist online. Die ist auch bei YouTube online.
Mhm.
War gerade ein ziemlich harter Übergang, aber.
Ja, aber ich glaube, es war gut, dass wir einen Cut gemacht haben, wer weiß, wo wir gelandet wären.
Ja.
Die Folge ist online, genau.
Und nächste Woche, wenn alles glatt geht, haben wir ein Heimspiel bei unseren Interviews. Also ich sage bewusst, wir haben ein Heimspiel, weil der Johannes Krupp zu Gast ist und uns erklärt, wie er die Hildesheim Invaders umgemodelt hat. Und ich freue mich da tatsächlich schon drauf, weil das kann ich ja erzählen. Johannes und ich haben auch mal zusammen gearbeitet. Also wir hatten nicht nur sozusagen den gleichen Verein, sondern auch über Jahre den gleichen Arbeitgeber.
Ja. Wird also ein easy Gespräch.
Wird ein easy Gespräch. Wird auch, man muss ja auch dazu sagen, zu seinen Heimatvereinen hat man ja sowieso ein bisschen mehr Hintergrundwissen.
Ja, und auch eine andere Bindung.
Andere Bindung, ja, aber das heißt, so ein Gespräch kannst du halt auch leichter führen, weil du halt auch weißt, sozusagen, ich stelle die Frage jetzt so, weil ich genau in die Richtung haben möchte.
Ja.
Also, der Termin steht. Wenn er stattfindet, dann kommt die Folge Samstag. Könnt ihr euch drauf freuen. Wird cool. Johannes ist ein guter Typ.
Ja, auf jeden Fall.
Und alle Invaders-Spieler, die diesen Podcast hier hören, könnt ja Johannes mal anschreiben, dass er diese Folge auf jeden Fall aufnehmen soll. Macht da mal ein bisschen Druck. Einfach mal ein bisschen gesellschaftlichen Druck erzeugen.
Ja, und gebt ihm mit auf den Weg, was er sagen soll.
Das vielleicht auch.
Ne? So Mailback-mäßig.
Dann kommen wir zu GFL.
Let's go.
Fünf Spieler der GFL und ein Spieler, der derzeit in der Oberliga Baden-Württemberg spielt, sind für den International Combine der National Football League in London eingeladen. Insgesamt dürfen sich da 44 Spieler aus Europa und Afrika am 3. und 4. Oktober in Tottenham Hotspur Stadium in London einem Leistungstest unterziehen und sich somit den NFL-Teams vorstellen. Ich bin total gespannt. Wir lesen die Jungs einfach mal vor. Das ist Offensive Lineman Talidika Lachlan Amosa von den Berlin Rebels. Offensive Lineman Luca Jokiel von den Heidelberg Hunters. Finde ich jetzt schon super cool, dass die auch Oberliga-Spieler nehmen. Offensive Lineman Amos Laoyer von den New Yorker Lions. Offensive Lineman Brandon Oswin von den Potsdam Royals. Linebacker Lino Schröter von den Cologne Crocodiles. Und Offensive Lineman Marlon Wertmann von den Schwäbischer Unicorns. An dieser Stelle schon eine Einladung, ist eine überkrasse Leistung.
Ja, was für eine coole Erfahrung.
Ja.
Also unabhängig davon, wie weit man kommt, allein die Tatsache, dafür eingeladen zu werden, nach England zu fliegen.
Man hat da ja aber als Lineman hat man es auf jeden Fall nochmal, hat man ja tatsächlich eine Chance, weil die halt ja sehen, okay, in Europa ist ja diese Körperstatur einfach vorhanden.
Ja.
Und dann sozusagen Football spielen bringt man den meistens dann auch bei, wenn sie halt dieses körperliche Potenzial sehen. Aber zum Beispiel so ein Lino Schröter, der als Linebacker da auftritt. Voll krass.
Ja.
Also auch Offensive Liner sind
voll krass. Das ist natürlich auch voll krass, aber.
Ne? Also aber so eine Skill-Position ist dann nochmal.
Linebacker ist nicht unbedingt der Export. Wobei Linebacker ja sogar noch geht. Wir haben ja, wie heißt er? Wie heißt er denn?
Marken Socha?
Ja, danke. Siehst du. Ja. Linebacker.
Aber der war auch geisteskrank gut.
Ja.
Also. Der war mit 17 hier bei den Franken Knights schon geisteskrank gut.
Also ich will nur sagen, es gibt auch Linebacker.
Klar.
Aber Linebacker sind mehr. Linebacker sind schon Exportschlager.
Genau, definitiv. Ja. Und von daher kann ich das schon nachvollziehen. Dann, es gibt seit einigen Wochen bei Sportdeutschland TV eine coole Entwicklung, nämlich, dass es in der GFL eine Live-Konferenz gibt, so wie man das vom Fußball aus kennt. Und ich habe mir von Axel Streich, das ist meine Quelle in dem Fall, sagen lassen, dass diese Live-Konferenz jetzt mehr in den Fokus gerückt wird. Es soll halt sozusagen bei Sportdeutschland nicht nur diese Einzelspiele geben, sondern in einer Konferenzform innerhalb eines Studios soll es auch die Konferenzschaltung geben. Und dann guckt man sozusagen einen Stream und kriegt dann halt sozusagen immer die Touchdowns sozusagen zugeschaltet, wie wenn man Sky Bundesliga guckt. Schon cool. Das ist
schon nice.
Schon ein nices Format.
Ja, das ist cool. Gerade wenn man vielleicht Playoffs guckt oder das eigene Team gerade spielfrei hat oder wie auch immer und du dir denkst, ey, also ich würde gerne alles sehen. Und nicht mal ein Team, sondern wirklich alles. Und dann ist das halt mega. Ich meine, so NFL Red Zone. Wenn dein Team nicht spielt, ja, dann ist doch Red Zone mega.
Ist auf jeden Fall eine richtig coole Entwicklung. Cool, gefällt mir richtig gut. Dann haben die Hamburg Huskies verkündet, dass sie nächstes Jahr keine erste Mannschaft in der dritten Liga stellen werden. Sie werden sich sozusagen auf ihre Jugendarbeit der U13, U16 und U19 konzentrieren, die von den Huskies auch, also die Young Huskies, die sind halt auch deutschlandweit bekannt und das ist ein renommiertes Jugendprogramm. Aber die erste Mannschaft sagt jetzt nach dem Abstieg aus der zweiten Liga, in der dritten Liga starten wir nicht, sondern die ehemalige zweite Mannschaft startet halt in der Oberliga weiterhin und ist damit halt die neue erste. Aber man will dann sozusagen mit einem gesunden Unterbau wieder hochgehen, anstatt auf Krampf sozusagen dann die Liga halten zu müssen.
Ich hoffe, man züchtet jetzt nicht einfach nur Jugendspieler für die Sea-Devil-Veteranen.
Darauf kann
es tatsächlich. Das würde mir halt echt leid tun, für die Orga.
Ja, also es kann halt jetzt beispielsweise sein, dass man halt die Sea-Devils hat und dass man halt irgendwann mit den Huskies wieder in der dritten Liga ist, vielleicht zweite Liga schafft, aber dann sozusagen oder vielleicht auch in der dritten Liga bleiben möchte, damit man nicht in der GFL-Verband, also dass man sozusagen nicht in dieser Ligastruktur ist, sondern noch unter dem Verband ist und dann ist das Wechseln ja auch einfacher. Das heißt, du hast dann sozusagen als Farmteam dein Drittligateam. Das kann schon sozusagen, vielleicht ist das irgendwo die Zukunft.
Ist aber trotzdem frustrierend, wenn du eines der besten Jugendprogramme hast und du weißt, die werden nicht Oberliga spielen.
Ja, klar.
Und da kann man den Spielern auch keinen Vorwurf machen. Absolut, also wenn du gut genug bist, ja, dann spiel nicht Oberliga.
Jedenfalls nicht länger als ein Jahr.
Genau. Also das erste Erfahrung Jahr sammeln, ja klar und so weiter, ne, aber ja, nicht langfristig.
Genau, also wenn du einer der Besten sein willst, musst du den Schritt wagen und dich mit dem Besten messen und das konsequent.
Hat dann auch nichts mit Illoyalität zu tun oder so, sondern einfach mit, nein, du hast Ambition. Und deswegen schade, dass es halt dann kein GFL-Team gibt bei den Huskies, wo man die Ambition irgendwie ausleben kann.
Ja, definitiv und vor allem eigentlich waren das immer coole Duelle mit den Huskies, deswegen. Schade, aber ich freue mich zumindest, dass sie die Jugendarbeit weiter betreiben. Und das ist auch sehr
und vielleicht geht es ja auch anders aus. Vielleicht bauen die Huskies auch wieder ein erstklassiges Herrenteam auf. Sehr schön.
Genau.
Man weiß es ja nicht. Man weiß auch nicht, was passiert mit der ELF. Man weiß es alles nicht.
Okay, jetzt geht das in die Richtung. Nichts ist sicher, Leute.
Da hast du recht.
Ja.
Entschuldigung.
Wir können nie was wissen. Das Einzige, was du weißt, ist das, was gewesen ist.
Gut, mach weiter.
Okay. Nur Karl-Heinz Christian Bollmann hat am Montag bei Instagram seinen offiziellen Rücktritt auch nochmal bekannt gegeben, hat sich bedankt dafür, für die Zeit, für die Menschen, die er kennengelernt hat, für die Erfolge, die er feiern durfte, aber auch für die Zeit, wo es halt bei den Lions auch mal nicht erfolgreich war. Und damit geht einer der größten Receiver der GFL-Geschichte von der Bühne.
Absolut.
Dann ist bei den Berlin Adlern auf dem Hinweg nach Schwäbisch Hall, die sind kurz vor einem Unfall gewesen. Der Busfahrer hat mitten in einer Baustelle einen Herzinfarkt bekommen und nur aufgrund dessen, weil Lee Rowland vernünftig eingegriffen hat und diesen Bus halt geparkt hat, ist dann nichts Schlimmeres passiert. Die haben dann dafür die Erstversorgung gesorgt, die wurde von der Physio gemacht und die sind deswegen 3,5 Stunden später erst sozusagen dann bei ihrer Raststätte, also bei ihrer Schlafmöglichkeit angekommen. Aber Ja, also, ist krass. Also, du fährst irgendwo hin.
Wie geht's dem Bus vor?
Der ist im Krankenhaus.
Okay, aber.
Und unter Umständen, also unter, sozusagen sind noch schwierige Umstände, aber er lebt noch. So.
Okay.
Mehr ist hier nicht bekannt. Aber diese ganze Geschichte finde ich ultra krass.
Ja, ist echt übelst krass. Also, man schlingert der Bus und du fragst dich, was geht ab? Ja, Busfahrer ist.
Ich bin auch mal mit Busfahrern gefahren, da hat der Bus geschlingert. Das war aber aus anderen Gründen. So, und in dem Fall habe ich immer nur gedacht, krass, Herzinfarkt.
Ja, ja. Also, das, was du meinst, du meinst gegen Düsseldorf, ne?
Es gab mehrere. Ich bin mal auch mit den Invaders in den Bus gefahren. Da hatten wir ein Spiel in Köln, direkt neben dem Flüchtlingsheim. Und der Busfahrer hat sich verfahren, ist in ein Neubaugebiet gefahren und ist einfach ausgestiegen und war 20 Minuten nicht mehr da. Und wir standen dann da sozusagen mit dem Bus in einem Neubaugebiet und haben gedacht, jo, geil, Leute, machen wir das doch so.
Was macht der gerade? Ein Haustür klingeln?
Ja, wo geht's hier? Fragt der nach dem Weg oder was ist hier los?
Wo geht's hier nach Hildesheim?
Ja.
Wo ist Hildesheim? Wir sind irgendwo an der See.
Ja. Also, das war richtig wild. Also, Busfahrer. Habe ich schon einige erlebt, wo ich gedacht habe, so Freunde.
Ja,
also,
Düsseldorf war krass, er war einfach betrunken. Er war einfach betrunken.
Der Mann war betrunken, das war definitiv der Fall.
Ja.
Wir können froh sein, dass wir das überlebt haben.
Ja, und du hast halt auch gemerkt. Also du bist im Bus gestiegen und dir gedacht, ah, okay, du hast das Spiel nicht geguckt oder du hast es geguckt, aber du hast dabei auf jeden Fall gebechert und du hast eine krasse Fahne und du fährst uns jetzt nach Hause.
Ja. Ich habe noch nicht gebechert und habe leider keine Gehirnerschütterung, dass ich das hier alles nicht mehr peile.
Ja, ja. Es ist dunkel nachher. Wir fahren auch so einen Doppeldecker.
Aber so schlecht ist es auch gar nicht gefahren.
Ja, aber wir sind alle eingestiegen.
Ja, genau.
Also, wir haben halt einfach gesagt, ja, ist ja irgendwie alternativlos und lass mal drauf ankommen. Ja,
gucken wir mal, was passiert. So.
Weiß ja, was so geht.
Aber der Busfahrer,
sind wir das größere Auto.
Aber wir müssen jetzt hier nochmal wegkommen. Ja, ja. Der Busfahrer hatte einen Herzinfarkt.
Ja, und
das ist tatsächlich
das
nicht cool.
Ja.
Und deswegen an dieser Stelle gute Besserung. Und der hat nicht gebechert vorher. Also das war ein ganz seriöser Busfahrer.
Ja. Leider mit ganz viel Pech.
Das war, genau, der hat einfach auf jeden Fall kein gutes Timing gehabt. Dann. Was so ein bisschen eingeschlagen ist wie eine Bombe letzte Woche, die TV-Rechtevergabe der NFL haben sich geändert. RTL hat das Rennen gemacht. Also Pro7 Max geht jetzt in das letzte Jahr im Free-TV und danach wechseln die TV-Rechte zu RTL und damit RTL Nitro. Und es soll wohl ca. 30% mehr NFL-Content im frei empfangbaren Fernsehen geben. Zusätzlich wird es exklusive Partien jede Woche im Livestream bei RTL Plus geben und damit bis zu 80 Live-Übertragungen. Das Ganze in Kooperation auch mit The Zone. Das Ganze beginnt mit dem NFL-Draft im April. Die Preseason, die Regular-Season-Games, die Playoffs und so weiter, das wird auch alles von RTL auch mit übertragen. Also es ist nicht nur so, dass sozusagen dieser Spartensender kommt, sondern auch RTL sagt sich, hey, wir übertragen viele Spiele auch auf dem großen Sender. Finde ich krass.
Ja, es zeigt halt einfach, was für einen Stellenwert Football in Deutschland hat. Und dass das jetzt auch bei den großen Medienhäusern angekommen ist, oder?
Genau, also ich meine, die letzten 10 Jahre waren ja natürlich bei ProSieben Max, war das ein Riesenerfolg. Aber
ja, das war ein Schnapper wahrscheinlich für ProSieben. So. Also
genau.
Es gab keine Konkurrenz, wir nehmen die Rechte, ja, danke.
Und das ist halt so, das haben sie echt gut aufgebaut. Aber ich weiß, dass die Person, die für die Rechtevergabe zuständig ist bei der NFL, die hat gewechselt. Das heißt, diese Loyalität ProSieben gegenüber, die das ja mit aufgebaut haben, die war einfach nicht gegeben. Das heißt, da war einfach eine neue Person, die es dann entschieden hat jetzt.
Die hat dann gesagt, so viel Geld?
So
viel Geld ist mehr als so viel Geld, also nehmen wir so viel Geld.
Richtig, und dann hieß es halt so, ey, ihr habt uns sozusagen, ihr gebt uns ja auch mehr so Möglichkeiten, unsere Spiele zu präsentieren.
Ja, es ist ein Business. Also
ja, genau.
Und das die NFL hat schon fragwürdigere Sachen gemacht, als einen deutschen TV-Sender zu verbrennen.
Ja, natürlich,
verschmälern.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, diese ganze Run-NFL-Community mit den Moderatoren, da gibt es ja schon Gerüchte, wer wechselt wohin. Das ist ja auch ganz normal, aber es werden auch beispielsweise nicht alle wechseln. Das ist auch klar. Ich kann mir beispielsweise, kannst du dir vorstellen, dass ein Patrick Esume zu RTL geht? Ich meine, der hatte da schon mal eine Show, aber der ist halt durch die ELF super verbunden mit ProSieben Max.
Schwierig, glaube ich nicht.
Genau, und auch ein Icke als Run-NFL-Gesicht, schwierig. So ein Carsten Spengemann, kann ich mir super vorstellen, weil der war schon auf allen Sendern irgendwie.
Ja, genau. Und ja gut, Icke ist ja auch sonst mit ran irgendwie verwoben. Unabhängig, auch abseits vom Football. Ne?
Ja.
Also es wird schwierig. Esume denkt sich vielleicht auch so ein bisschen, eine Aufgabe weniger, weil ich habe meinen Podcast, ich habe die ELF.
Ja, so, aber es kann
jetzt
ja auch
noch ein NFL-Spiel covern.
Man muss, ja, aber man muss halt aber auch gucken, die ELF auf ProSieben Max profitiert ja auch von der NFL-Community. Wenn die NFL-Community aber nicht mehr auf ProSieben Max ist, sondern bei RTL, kann auch die ELF theoretisch darunter leiden, was die öffentliche Wahrnehmung davon angeht.
Ja gut, aber ist ja chancenlos. Also
ja, ja,
du hast die Rechte jetzt nicht.
Und genau, du hast, also klar, du hast jetzt, also hast jetzt keine Alternative in dem Sinne.
Ja.
Aber sozusagen, das muss man ja weiterdenken.
Mhm.
Ja. Aber was ich interessant finde, die RTL hat sich gerade auch die Basketballrechte gesichert, dass sie nämlich Basketball-EM jetzt kurzfristig übertragen. Mit niemandem geringeren als Frank Buschmann und Dirk Nowitzki in dem Fall. Aber Frank Buschmann, der NFL-Kommentator damals bei RAN NFL, der da gestartet hat, hat jetzt gerade einen Sport-Business-Vertrag mit RTL unterschrieben, anscheinend. Zwar für Basketball, aber der hat ja auch schon mal NFL gemacht. Und naja, also.
Es liegt nahe, Vermutung anzustellen. Ist das gut oder ist das schlecht?
Ich sehe das ganz neutral.
Wir haben Game Pass.
Genau. Ich sehe das ganz, ganz neutral. Ich habe RAN NFL fand ich am Anfang cool, kann ich auch so sagen. Ich finde das Format, für den, um in den Sport reinzukommen, finde ich cool.
Ja.
Das war damals am Anfang auch innovativ.
Ja,
ich finde jetzt aber ist halt auch, also so, also ich selber bin auch kein Nutzer mehr, also weil ich einfach sage, also mir gefällt der Game Pass auch zu gut.
Ja.
Mir ist das Ganze auch wert. Ich kann mir aber vorstellen, dass es da eine gute Community gibt oder eine große Community gibt, die das auch alles immer noch feiert. Aber man kann auch mal sagen, nach 10 Jahren, das ist auch eine lange Zeit. Ne? Also da kann man auch mal was Neues machen.
Ja, und es ist halt so, also das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, aber was immer so charmant an RAN NFL war und auch noch ist, die ist so ein bisschen amateurhafte, weißt du? Also dieses... Ja. Dass du das Gefühl hast, du guckst mit Kumpeln zusammen Football.
Ja.
Ne, also, dass halt mal vielleicht im Studio irgendwas nicht hingehauen hat oder auch, weiß ich nicht, dass du immer die Bilder auf Twitter gesehen hast und Icke da mit seinem einfachen Laptop nur sitzt auf dem Platz. So, ne?
Ja.
Also, alles wirkte so ein bisschen einfacher, aber näher am Zuschauer. Nicht so hochgestochen wie eine Sky-Übertragung in der Bundesliga oder was weiß ich.
War auch das Budget ja gar nicht für da.
War das Budget nicht da, aber das hat sympathisch gemacht. Aber jetzt ist die NFL halt so groß in Deutschland, was die Ticketverkäufe in München auch gezeigt haben, dass jetzt dieses professionellere Niveau kommt und dass dann natürlich auch die NFL irgendwo sagt, das ist nett, was ihr dabei ranmacht, aber vergleicht das doch mal mit unseren Broadcastern und unseren Übertragungen. So, ne? Ihr merkt schon so, das wirkt wie Amateurliga, das wirkt wie Riesenliga. Ja?
Ja.
Und da kann RTL
anscheinend
vielleicht mehr bieten.
Also auch gerade jetzt in Verbindung, glaube ich, mit der Zone ist das schon auch diese Schiene, Pay-TV, Free-TV und so weiter, gleich alles anbieten zu können. Das ist schon nicht verkehrt. Und es kam jetzt sozusagen auch raus, dass halt auch noch mehr Deutschlandspiele geplant sind als die beiden, die jetzt sozusagen schon veröffentlicht werden. Und da hat RTL natürlich auch auf verschiedenen Plattformen sich die Rechte gesichert. Es wird auch ein Kids-Format geben, was ich cool finde. Es wird ein Nachrichtenformat geben. Es werden die Audiorechte und Radiorechte liegen auch bei RTL. Das heißt, die haben sich da schon ein richtig großes Paket gesichert. Und The Zone überträgt jetzt auch mehr. Das darf man auch nicht vergessen. Also da hat man auch diesen Paid-Anteil wieder drin. Das ist schon alles vernünftig.
Ja, das klingt gut. Abwarten. Gucken, wie es wird.
Ja, genau. Es kann doch cool werden.
Ja.
Kommen wir zu den Spielen bei der GFL. Es haben, das war eine, also muss ich auch mal ganz klar sagen, es waren Viertelfinale Playoffs in der GFL. Die Allgäu Comets haben den größten Upside in der Geschichte der GFL hingelegt. Sie haben nämlich gegen die New Yorker Lions in Braunschweig gewonnen mit 14-10. Statistisch gesehen hat Braunschweig zwar mehr Yards geholt und alles und die besseren Special Teams und länger den Ball, aber sie haben jetzt 2 Picks geworfen. Und so ein bisschen, also man hatte nach dem Spiel so gesagt, es war so ein bisschen die Personalplanung ein bisschen in der Kritik. Terrio war angeschlagen, wurde oft als Receiver angesetzt.
Was ja auch eigentlich, also ist angeschlagen, deswegen lassen wir nicht Quarterback spielen, aber Receiver ist ja, also.
Ja, genau,
ist
ja,
also
eigentlich.
Ist
auch irgendwie komisch.
Ist ja auch verletzungsanfällig, so als Position.
Ja. Naja. In dem Fall, Henrik Schambacher hat 2 Picks geschmissen, hat aber 8 von 13 Bällen angebracht. Also und da, der 19-jährige oder 20-jährige Quarterback hat jetzt nicht an der Niederlage schuld, das muss man mal ganz klar sagen.
Ja, auf gar keinen Fall.
Allgäu hat es gut gemacht, Allen und Ogiegio sind Lebensversicherungen für Allgäu und die haben im Endeffekt verdient gewonnen. Und die D-Line der Allgäu hat halt Braunschweig auch einfach Probleme gemacht. Das muss man mal ganz klar sagen. Und in dem Fall ist Allgäu dann zu Recht ins Halbfinale eingezogen. So komisch, wie dieses Spiel auch war. Herzlichen Glückwunsch an Allgäu. Braunschweig hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen gewundert. Dann.
So floskelhaft, wie das jetzt klingt, aber am Ende zählt das, was auf dem Scoreboard steht, ne?
Eben, und da ist es dann egal, ob du mehr Overall-Yards hast, mehr den Ball hast, etc. pp. Im Endeffekt, und vielleicht auch die talentierteren Spieler hast.
Alles egal.
Im Endeffekt, das Spiel ging jetzt an Allgäu. Vielleicht gehen 9 von 10 Spiele an Braunschweig. Das Spiel ging jetzt an Allgäu. Damit sind sie jetzt im Halbfinale und Braunschweig hat Sommerpause. Kommen wir zu den Schwäbischer Unicorns. Die haben gegen die Berlin Adler 35-21 gewonnen. Das heißt, Berlin hat nach diesem Unfall einfach noch am nächsten Tag gezockt. Es war so quasi mit der erste richtige Gegner für Hall gefühlt dieses Jahr. Und Hall hatte auch Probleme mit den Berlinern, was sie aber gut gemacht haben. Sie haben zwar Betzer und Khalife im Running Game nicht in den Griff gekriegt, aber sie haben das Passing Game von Kavanaugh, von Zach Kavanaugh eingeschränkt und das Run Game von Kavanaugh eingeschränkt und damit der Offense sozusagen ihren Motor gegeben, ihre Explosivität genommen. Und dadurch konnte Berlin zwar laufen, aber sie konnten nicht scoren in dem Sinne. Und deswegen ist es bei 21 Punkten geblieben. Ansonsten, Schwäbischer hat Alfieri, Rutenberg, Hennessy. Hennessy hat zwei Picks geschmissen, aber trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Alfieri hat einfach 9,8 Yards per Run gelaufen, bei 13 Versuchen.
Wenn du so eine Run-Statistik hast, dann gewinnst du das Spiel.
Genau, das ist einfach so. Einfach,
du kontrollierst, das ist dein Spiel. So. 9,8, das ist fast ein First Down mit jedem Run.
Und das muss man sich einfach mal reinziehen. Von daher.
Es war ein 59-Yard-Run dabei und so. Ne?
Also klar, solche
das muss man natürlich bedenken, aber trotzdem.
Aber auch ohne den Run wäre es immer noch gut.
Wäre es immer noch eine krasse Leistung.
So. Kommen wir zum Spiel der Potsdam Royals. Die haben gegen die Straubing Spiders 66-25 gewonnen. Potsdam war im Endeffekt einfach zu stark. Straubing hatte in der ersten Halbzeit das bei 22-30 gehalten, hat aber die zweite Halbzeit dann 36-3 verloren. Potsdam ist im Run-Game einfach viel zu vielseitig. Ne? Pyrjanin zu Selka und. Also da können so viele Leute laufen.
Naja.
Ne, da haben Yeldel und Wright in dem Fall keine Chance gehabt, aber im Endeffekt Straubing, krasse Saison gespielt, gute erste Halbzeit gespielt, Potsdam war dann einfach besser.
Ja, also nicht vergessen, Straubing Aufsteiger.
Genau.
Ne, also, und dann direkt in die Playoffs und mit Potsdam, ja gut, könnte ich halt auch so viel eben mitschlagen, über 500 Yards,
ja,
Helbig fehlerfrei.
Die haben auch noch immer noch zig Receiver, die da auch rumrennen, ne? Die auch gut sind.
Ja genau, also das ist einfach, wenn du hier die Liste anguckst, wie viele Leute da Bälle gefangen haben, ne, da können viele Spieler ballen.
Definitiv. Kommen wir zum Spiel der Cologne Crocodiles. Die haben nämlich gegen die Munich Cowboys gewonnen. 34-31. München hatte hier fast das Comeback geschafft. Ne? Es stand aber stand zwischenzeitlich 28-13. Und jetzt ganz knapp 34-31 über die Zeit gebracht. Aber, und Köln hat auch noch in allem die schlechteren Statistiken. Sie hatten zwar einen Running Back mit Candles, der 15 Carries für 116 Yards gelaufen hat. Aber im Endeffekt waren sie in allen Statistiken schlechter, außer in einer. Und das sind die gescorten Punkte. Deswegen zu Recht weiter. Herzlichen Glückwunsch und David Odenthal. Tolle Coaching-Leistung, auch noch Coach of the Year geworden mit Nadine Nourashid. Auch richtig krasse Leistung. Die GFL hat ihre All-Stars verkündet. Könnt ihr euch auf gfl.info angucken. Jedes Mal wieder spannend. Aber es ist auf jeden Fall eine Anerkennung. Ich finde es gut, dass sie es machen.
Ja.
Kommen wir also zum Tippen der Halbfinalspiele. Köln in Potsdam.
Potsdam ist zu stark.
Sehe ich auch so. Und Allgäu in Hall.
Ja, Hall. Also wenn du sagst 9 von 10 gegen die Lions, dann ist es bei Schwäbisch Hall auf jeden Fall kein geringeres Verhältnis. Und so viel Glück hast du nicht.
Genau,
hintereinander.
Glaube ich auch nicht.
Aber was heißt Glück? Also ich will nicht sagen, dass sie mit Glück gewonnen haben. Sie haben gut gespielt. Aber
du weißt, was ich meine. Sie haben effektiv gespielt. So. Aber Glück gehört bei solchen Spielen auch dazu.
Genau. Aber das
ist okay.
Ja, das ist okay und das klappt nicht. Back-to-back, Schwäbisch Hall ist zu stark.
Ja. Kommen wir jetzt zur ELF, würde ich sagen.
Let's go.
Erstmal, die ELF hat eine nice App. Das ist mir mal wieder aufgefallen, weil ich war auf der Website. Die Website finde ich nicht so cool. Nee. Da haben mir dann auch die Spielstatistiken gefehlt für dieses, weil die Website ist sehr darauf ausgelegt, jetzt Karten zu verkaufen für Klagenfurt.
Ja,
das merkt man halt echt
doll. Durchscrollen.
Ihr hattet doch Spiele am Wochenende. Was ist denn mit euch nicht richtig? Aber die App ist echt gut. Kann man sich echt angucken. Vor allem gibt sie halt auch News, ne? Also sie funktioniert wirklich wie eine News-App. Und heute 2 Push-Nachrichten gekriegt. Die Barcelona Dragons und Andrew Weidinger trennen sich nach dieser Saison.
Was krass ist
nach dieser Saison, weil die Barcelona Dragons waren eine riesige Überraschung.
Ja, vom zweitschlechtesten Team. Ich glaube, Stuttgart war auch im ersten Jahr jetzt noch schlechter.
Halbfinale der Playoffs.
Das ist krass.
Also krass, mal gucken, wo es den hin verschlägt. Und eine Verlängerung, Jim Tom Sula verlängert bei Renfire. Das finde ich richtig cool. Allein, dass der Name noch weiter da bleibt, gefällt mir richtig gut.
Ist ja auch wichtig für so eine junge Liga, sich so einen Namen irgendwie auf die Fahne schreiben zu können. Es gibt Aufmerksamkeit. Es gibt auch Aufmerksamkeit über See.
Ja, und das wird halt auch sozusagen auch noch andere Trainer anziehen. Das darf man mal nicht vergessen. Dann bei den Cologne Centurions kommt auch ein Coaching-Umbruch. Frank Rosa konzentriert sich jetzt auf sein Breathwork, was er als Coach ja macht, und wird nicht mehr Head Coach der Cologne Centurions sein. Er ist freiwillig da zurückgetreten, genau wie sein Defense-Coordinator Jovan Leonard, der auch anderweitige Aufgaben außerhalb des Footballfeldes hat, und deswegen treten beide zurück oder verlängern ihre Verträge nicht. Das ist aber deren Entscheidung, es kommt nicht von den Centurions. Also die Centurions haben die beiden nicht rausgeworfen. Mhm. Gerade bei Frank Rosa haben wir auch mitgekriegt, wie sehr die Spieler ihn auch lieben. Also es war schon echt beeindruckend.
Ja, die Chemistry in Köln ist ja auch mega.
Ja, also das sieht man ja von außen. Das ist echt beeindruckend an dieser Stelle. Beiden nur das Beste, haben da, glaube ich, einen echt guten Job gemacht. Dann kommen wir auch schon zu den Halbfinalspielen.
Let's go.
Die Raiders Tirol verlieren gegen die Hamburg Sea Devils.
Ja, 19-7. Ja, und Hamburg hat gemacht, was sie am besten können. Ball laufen. Tunga wieder mit 193 Yards. Das ist also sein Starting QB zu verlieren. Weil es war jetzt ja so, dass Mac auch gestartet ist.
Ja.
Das war ja immer so CJ Mac. Und das war jetzt, glaube ich, auch der erste Start von Moritz Mac.
Ich weiß nicht, jetzt heißt der Mac oder Mac? Ich nenne den
Mac, weil das ist ein amerikanischer Sport.
Aber
er heißt wahrscheinlich Mark. Er heißt wahrscheinlich Mark. Moritz Mark. So, nicht Moritz Mark. Okay, sorry. Erster Drive war es, glaube ich, gleich. Erster Drive, verletzt, runter. Bitter. Tut weh, wenn sich dein Quarterback verletzt. Tut mir leid für den Spieler, aber wenn es ein Team kompensieren kann, dann halt Hamburg. Weil, wie gesagt, Running ist die Stärke dieser Offense und Tuga 193 Yard bei 33 Attempts. Und halt Defense, ne?
Die Defense finde ich wirklich krass beeindruckend. Das hat auch Sean Sheldon hinterher gesagt. Er meinte, diese Defense war wirklich bärenstark. Also der Quarterback der Raiders hat gesagt, das war beeindruckend, wie gut diese Defense einfach war. Wie flexibel, aber auch wie aggressiv die an der Front einfach sind. Ja. Das ist schon krass. Und aber auch die Raiders Defense war ja auch stark. So, das wollen wir gar nicht sagen. Aber Hamburg war defense-technisch wahrscheinlich ist es gerade die stärkste Defense der Liga.
Ja, wahrscheinlich ist es nicht mal knapp.
Ja.
Also das ist einfach eine 31 Rushing Yards zugelassen, 6 Sacks, 10 Tackle Followers, bla 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 bla. Das können wir mal weiter aufführen. Also die Defense ist stark und das wird krass für die Vikings. Oh, Spoiler.
Oh, jetzt genau. Der zweite Finalteilnehmer sind nämlich die Vienna Vikings. Die haben nämlich gegen die Barcelona Dragons 29-12 gewonnen. Guter Start für die Vikings, sind direkt gut ins Spiel gekommen. Und dann gab es sozusagen den Punkt. Also die Dragons waren einfach die ganze Zeit hinten dran. Der entscheidende Punkt war für mich aber, als der eigentliche Safety Xavier Edwards dann als Running Back eingesetzt wurde von den Vienna Vikings und da sozusagen den dritten Touchdown noch gemacht hat. Also wenn sozusagen deine Imports, die du anderweitig eigentlich einplanst, dann auch noch performen.
Ja, also ich meine, die Vikings hatten 9 verschiedene Running Backs, zumindest die Position Running Back gespielt haben, mit 39 Attempts für 197 Yards, die haben das Spiel einfach am Boden gewonnen. Und da muss man halt sagen, Barcelona hatte eine starke Season. Aber es reicht nicht, wenn es nur der QB in der Offense macht, weil mit 124 Passing Yards ist zu wenig, wenn du dann kein Running Game hast und dein QB auch noch dein Leading Rusher ist, mit 25 Yards. Das reicht nicht. Aber Props, nicht Sweet war Leading Receiver, sondern Props an Alacron, wie auch immer man ihn ausspricht. Ich nenne ihn jetzt Alacron. Das war so falsch. Ja. Ist egal. 3 Catches für 116 Yards und ein Touchdown. Nice Leistung, aber diese Offense ist primär Edwards und das reicht dann nicht gegen ein Team wie die Vienna Vikings.
Genau, das reicht dann einfach nicht. Das kann man dann auch mal so sagen.
Das ist auch okay. Aber ist auch okay.
Also, Finale, Vienna Vikings gegen die Hamburg Sea Devils in Klagenfurt. Dein Tipp?
Tickets übrigens auf der ELF-Seite.
Tickets auf der ELF-Seite. Also, sollen verkaufen wollen, müssen Tickets verkaufen.
Wird spannend, aber diese Hamburger Defense, ne? Die QB-Situation muss man jetzt im Auge behalten, aber macht es einen Unterschied, ob Caesar oder Max startet? Also, sind, glaube ich, beide gut. Dieses Team auf der Quarterback-Position in das Spiel zu führen. Und von daher ist die Defense von Hamburg. Defense Wins Championships, Hamburg.
Ich sag Wien.
Ah, sehr gut. Schön, dass wir uns nicht einig sind, das freut mich.
Österreichisches Team gewinnt in Österreich. Ja. Und Wien schon ein krass ausgeglichenes Team.
Ja, man braucht jetzt nicht nur mit einem schönen Narrativ kommen zur Begründung. Nein, also man kann auch sagen, es ist einfach ein unglaublich balanced Team. Ne? Also das auf mehreren Ebenen. Die Offense ist auf mehreren Ebenen gefährlicher als die Hamburger Offense.
Ja. So. Ja, aber man muss halt gucken, wenn Hamburg seine Stärke durchkriegt, dann gewinnst du gegen Hamburg nicht. Ja. Aber schaffen sie es, Hamburg im Running Game irgendwie zu stoppen, dann möchte ich sehen, dass Moritz Mark mit seinem Arm die Vienna Vikings vor Probleme stellt.
Ja.
Wäre krass, ist es ihm zuzutrauen. Ich habe von dem schon richtig viel Gutes gehört, auch noch als er bei den Huskies gespielt hat. Das ist eigentlich das beste Beispiel für eben, was wir am Anfang gesagt haben. Moritz Mark kommt von den Young Huskies. Also kommt auch von den Hamburg Huskies und bei den Young Huskies hat bei beiden gespielt und ist jetzt dann bald im Finale der ELF. Schon krass.
Ja, das wird spannend. Lass uns überraschen.
Kommen wir zur NFL.
Hier kommt die NFL.
Okay. Wirklich, alle, die das hören, verdrehen gerade die Augen. Alle verdrehen die Augen. Es wurde viel Geld in die Hand genommen in der NFL. Da wurde nochmal ordentlich bezahlt. Und zwar Spieler, GMs, Headcoaches, alle. Es gab viele
Vertrags... Alle außer mir.
Schade. Vertragsverlängerung hat es gehagelt. Und zwar unter anderem für den General Manager der Los Angeles Rams, Les Snead, und für den Head Coach Sean McVay. Beide sind somit mit bis einschließlich 2026 bei den Rams.
Okay.
Ja, und auch halt völlig zu Recht.
Aber war bei Sean McVay nicht, dass er sich auf seine Familie konzentrieren wollte?
Wollte der nicht auch? Er wollte nicht in Gefahr über Broadcaster werden?
Ja.
Also, das fände ich, also ehrlich, cool.
Ja, aber ich glaube, die einfach, Zeit ist noch nicht gekommen.
Der dürfte so ein Average-Spiel gar nicht kommentieren, weil der wäre viel zu hype für, Alter, chill, ist ein Jaguars-Commander. So, ja, ne?
Also, niemand interessiert sich für dieses Spiel.
Niemand ist gerade super gehypt. So, ja. Ne? Es steht 0-0. Okay.
Aber Carson Wentz,
let's go, ein Yard. Ja, sie brauchten 13 und es war der vierte. Nein, auf jeden Fall völlig verdient. Also, solange Sean McVay Bock hat zu coachen, sollte das Team ihn halten.
Wir tun jetzt auch, brauchen wir jetzt nicht so lange tun, als wäre der Typ schon ultra alt, ne?
Ja, ja, also wie alt ist er?
Der kann auch 20 Jahre coachen ohne Probleme.
Ja, ist so. Und er wäre ja auch, warum sollte er das nicht tun?
Also, ja.
Er hat auch noch Zeit für seine Familie. Also. Er ist auch noch jung.
Er kann sich auch bei Tom Brady nochmal an der Scheibe abschneiden, was Familie angeht.
Siehst du, da ist er nicht Clinch?
Ja, da ist gerade Clinch.
Also ist das nicht
Ich habe in der Boulevardpresse gelesen, dass Giselle ausgezogen ist.
Ja. Naja, ich wäre auch angepisst. Wirklich noch eine Season, Tom. Noch eine Season. Ja. Wir haben mehrere Kinder.
Ja.
Wir haben auch genug Geld, weil auch mein Gehalt würde reichen. Genau. So, für die Villa hier. Ne? Ja, schon. Man könnte ja denken, Tom Brady will gar nicht nach Hause.
Ich fand dieses Meme halt cool. Ja, ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Dann dieses Meme 3 Monate später. Fuck it.
I'm back. Ja. Okay. Ja. So, also die beiden bleiben noch länger bei den Rams. Eric McCoy, Center von den New Orleans Saints, hat ebenfalls seinen Vertrag verlängert. 5 Jahre, 63,75 Millionen 40 garantiert. Darren Waller ebenfalls um weitere 3 Jahre. Das heißt, er bleibt noch 5 Jahre bei den Raiders. Und das ist krass, weil für 66,25 Millionen und der eigene Agent hat gesagt, ja, also so ein Vertrag für einen Spieler,
der schon ist.
Jetzt inzwischen 30 ist, ich glaube letzte Woche 30 geworden, ja. Das ist heftig und zeigt ja, was für ein Standing Waller auch bei den Raiders hat.
Ja.
Und gerade auch mit der Background-Story wollte Waller vermutlich auch nirgendwo anders hin. Freut mich, dass es für beide Seiten geklappt hat. Wer auch verlängert hat, Quentin Nelson. Ist jetzt der höchstbezahlte Guard aller Zeiten.
Kriegt 5 Millionen im Jahr?
Kriegt 20 Millionen im Jahr.
Ja, okay.
In den nächsten 4 Jahren. Das ist schon heftig. Ne? Also, das ist schon heftig. Aber zu Recht.
Er ist der beste Guard in der Liga.
Ja, für den, also Zach Martin vielleicht. Zach Martin ist halt verfügbarer. So, Quentin Nelson ist öfter mal verletzt als Zach Martin, oder? Oder ist es genau andersrum?
Ich würde sagen,
ist genau andersrum.
Wann ist Quentin Nelson? Der hatte eine heftige Verletzung, aber ansonsten war der doch immer fit. Glaube nicht. Also
dünnes Eis. Sie sind beide gut, aber wenn man sie unabhängig von ihrer Verfügbarkeit bewertet, würde ich sagen, Quentin Nelson ist auch noch ein Tick besser. Ist einfach aggressiv. Sagen wir es mal so, er ist tauglich.
Er ist noch nicht so kaputt.
Ich glaube, es gibt keinen Guard, der so viel Highlight produziert wie Quentin Nelson. Also von Quentin Nelson kannst du ein Highlight-Tape machen.
Ja, genau, und da macht sich dann sozusagen Highlight-Tape, O-Line gucken ist halt auch ein bisschen langweilig normalerweise.
Ja, aber nicht bei Quentin Nelson.
Aber nicht bei
Pancake, ist schon nice, so aggressiv
hier. Um das jetzt hier mal zu klären, 2018, 16 von 16 Spielen, 19, 16 von 16 Spielen, 20, 16 von 16 Spielen, 21, 13 von 13. Also gestartet, aber halt 13 Spiele. Also immer 16, einmal 13.
Gut, er war verfügbar.
War wohl verfügbar und um jetzt hier nochmal nachzuweisen, also der spielt bei der Cowboys O-Line, ne? Also die waren noch nie alle verfügbar. Um das hier mal unterzubrechen, oder?
Ja.
Aber ist auch Quatsch, weil auch Zach Martin hat außer 2020 und 18 hat er 2 Spiele verpasst, 2020 hat er 6 Spiele verpasst, aber sonst auch immer 16 Spiele gemacht.
Gut, heißt aber trotzdem, also es waren trotzdem mehr Spiele, die Quentin Nelson verfügbar war.
Das ist richtig, aber weil auch Zach Martin schon länger in der...
Okay, ja gut. Okay. Also sagen wir es so, beide Spieler haben scheinbar keine krasse Verletzungsgeschichte.
Genau, also bei den Cowboys hat sich anscheinend alles andere verletzt.
Alles um ihn herum.
Ja. Könnte auch an ihm, vielleicht ist er auch der Grund, warum sich alle anderen verletzen.
Schlechtes Karma?
Oder er springt dann einfach immer so in die Knie von hinten.
Ich bin dir der Star, ich bin dir der Star, ich bin der Star.
Ist schon nicht das ist mein, Argument, ist mein Argument, dass ich verfügbar bin.
Ja, das ist auch gut. Egal, aber ja. Quentin Nelson ist jetzt der highest paid guard ever. Wer scheinbar
so,
der...
Das ist so ein Titel, den willst du, glaube ich, nicht haben, oder?
Ja, weiß ich nicht, hält auch nicht lang, ne? Mal gucken. Wobei, hier könnte ich mir vorstellen, dass er lange hält.
Ja, genau, was ist dein Argument? Wenn du, ja, also wir geben dir nicht so viel Geld, weil Quentin Nelson kriegt das an Geld. Und damit bist du jetzt gedeckelt, weil du bist nicht besser als Quentin Nelson.
Ja,
genau. Und dann sagt sogar der Guard selber, ja, stimmt.
Ja, genau. Also und du kannst auch nicht so gut argumentieren auf der Position, weil du hast nicht so harte Stats.
Ja,
weißt
ja.
du? Das ist schwierig. Egal. So, wer auf jeden Fall, glaube ich, die Ambition hat, der höchstbezahlte Spieler auf seiner Position zu werden, es aber scheinbar definitiv nicht geworden ist, ist Lamar Jackson.
Was?
Ach so. Ja, Brandon Ayuk hat das auch vor. Nein, Lamar Jackson, der hat das Angebot abgelehnt, er hat ja diese Deadline aufgestellt, von wegen so zum Season Opener haben wir das geklärt oder auch nicht, aber dann ist Fokus auf die Season, was ich übrigens ziemlich cool finde, wie er das gehandelt hat.
Finde ich auch und vor allem dieses oder auch nicht dann halt auch durchzuziehen.
Genau, das dann die durchzuziehen und jetzt zu sagen, ja gut, dann ist halt jetzt Season.
Ja.
Weil das heißt, er spielt jetzt im letzten Jahr seines Vertrages. Gerüchten zufolge, Quellen zufolge, ich verweise hier auf Adam Schefter, hat er wohl ein Angebot abgelehnt in Höhe von 250 Millionen. Und das heißt, er möchte in die Range, was garantiertes Geld angeht, was Deshaun Watson bekommen hat. Das sind 230 Millionen. Das war scheinbar nicht im Vertrag beinhaltet. Und ich weiß auch nicht, also war das eine Ausnahme mit Deshaun Watson mit dem garantierten Geld?
Ja, wie gesagt, Kirk Cousins hat auch dieses garantierte Geld immer gekriegt. Zwar nicht in der Höhe, aber es waren auch andere Zeiten. Aber ich weiß halt nicht, ob ich Lamar Jackson so viel Garantien geben würde. Weil sein Spielstil, ich sage nicht, dass er das Geld nicht wert ist.
Du läufst zu viel.
Genau.
Aber garantiert heißt, wir wollen, dass du spielst.
Genau, kann halt sein, dass der sich halt mal wirklich verletzt.
Ja, und dann haben wir hier garantiertes Geld verteilt und ein Spieler, der 2 Jahre raus ist.
Genau, das kann halt passieren. Und dann, wenn er wiederkommt, sozusagen, ist Lamar Jackson ohne seine Beine halt der Spieler, der er jetzt gerade ist? Nee. Der wird nicht gut altern in dem Sinne, dass man halt sagt, ja okay, der hat dann noch sozusagen seinen, der ist wie guter Wein.
Ja, der spielt nicht mit 45.
Genau, der spielt vielleicht nicht mal mit 38.
Ja, natürlich. Also, welcher Running Back spielt so lange außer Frank Gore?
Ja, außer, genau.
Außer Frank Gore, sonst fällt mir da keiner. Und Adrian Peterson, aber...
Der wurde neulich von Le'Veon Bell ausgenockt, also von daher, da muss man...
Den Boxkampf habe ich verpasst. Scheiße. Ja, war das so?
Ja.
Welche Runde?
Ich weiß nicht, welche Runde, aber ich habe den Knockout gesehen.
Ah, okay.
Also,
ja, und unabhängig von
diesem... Da habe ich gedacht, er wird tougher.
Unabhängig von diesem Boxkampf. Man hat gesehen, wie seine Karriere im Alter geendet ist.
Genau.
Von Jahr zu Jahr zu irgendeinem anderen Team, den Absprung verpasst. Ja, weil man läuft nicht ewig in der NFL. Das ist verdammt tough. Ne? Und wenn du Running QB bist, garantiertes Geld, wird schwierig, aber wir werden sehen, was nächstes Jahr dann dabei rumkommt.
Definitiv. Und je mehr die gewinnen, desto mehr Argumente hat er.
So ist es. Brian Robinson. Der Rookie Running Back, der Commanders, der angeschossen wurde, ist vielleicht in Woche 5 zurück. Das finde ich ziemlich cool.
Das finde ich ziemlich krass, vor allem auch ziemlich schnell.
Ja, ich weiß ja nicht, wo er angeht. Aber es waren ja mehrere Schüsse. Ja,
genau.
Also irgendwas Wichtiges wird da schon getroffen worden sein, oder?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie gut der Junge getroffen hat.
Man hat ein Auto ausgeraubt, ne?
Ja, gut,
stehst du da nicht so meistens an der Tür? Vielleicht wollte er ihn auch nicht töten. Er dachte sich, er muss ja.
Genau, er hat ein Auto ausgeräumt, er ist eigentlich kein Mörder. Ne, das, also, das sind zwar zwei Paar Schuhe, das ist wie
Kriminelle. Aber er ist auch kein Chirurg.
Also, wenn die bei dir einbrechen, ja, so, das sind das meistens keine Leute, die dich erschießen, weil ja, die wollen ja nur einbrechen.
Ja, aber er hat ja geschossen. Und es ist vermutlich kein Chirurg. Also, er hat sich gedacht, also ich schieße jetzt so einen Millimeter weiter hier, weil ich will dich nicht töten. Aber wenn ich dich jetzt einen Zentimeter weiter rechts treffe, dann ist das deine Niere oder deine Lunge. Ich schieße dich jetzt genau dahin, wo es nicht juckt.
Also, ich glaube nicht, dass er so gut zielen konnte auch. Also, ich glaube, solche Schüsse sind halt sehr, sehr viel unkontrolliert.
Ja, genau. Also Fakt, es hätte auch anders ausgehen können. Und wie cool,
dass klopfen wir auf Holz.
Robinson vielleicht schon in Woche 5 zurück ist. Ja, so viel dazu. Definitiv. Ein paar Key Injuries, wir gehen natürlich nicht alle durch, aber ein paar, die ich hier vorweg erwähnen will, weil sie wichtig sind. TJ Watt musste vom Feld nach starkem Debüt.
Kann aber konservativ behandelt werden, sind wohl nur 5 bis 6 Wochen.
Genau. Also das ist die Frage. Wenn OP, Season over, ansonsten... Nee,
steht fest, habe ich gelesen.
Es steht jetzt schon fest?
Steht fest, habe ich gelesen. Gerade vor 3 Stunden.
Ja, siehst du, ich habe das hier vor. Okay. Ist das gut? Ist das smart? Ist das so ein, das ist dein Franchise-Spieler, den du vielleicht für mehrere Jahre haben willst? Jetzt genau, hast du ihn verfügbar ab Woche 4, 5, 6 irgendwie so.
Ich weiß nicht, was du davon
aber
halt
vielleicht
hast,
so. Einen bleibenden Schaden.
Das ist nämlich der Punkt. So. Ich weiß, also ich würde TJ Watt nicht zu früh reinschicken.
Wieder. Ja, und vor allem wie, also jetzt mal ehrlich, Pittsburgh-Fans. So, ja, ihr habt das Spiel gewonnen, aber QB ist trotzdem mit Trubisky. Also TJ Watt muss halt auch überkrass performen und die ganze Defense. Wie viel ist denn drin dieses Jahr? Wollt ihr TJ Watt dieses Jahr vielleicht nicht vernünftig auskurieren?
Das Waffenarsenal ist schon krass, was Pittsburgh hat. Das muss man schon sagen.
Ja, okay. Aber unabhängig davon, aber kann man auch ethisch fragen. Ist es okay?
Sie sind kein Super Bowl-Contender jetzt erstmal.
Ja, egal. Okay, TJ Watt. Also scheinbar sehen wir ihn wieder, aber nicht in den nächsten 3, 4 Wochen. Dak Prescott, auch raus. Vermutlich 6 bis 8 Wochen. Der tut mir ein bisschen leid.
Mir auch, aber jetzt gehen mir die ganzen Dallas Cowboys-Fans nicht so auf den Sack. Das finde ich ja ganz gut. Mhm. Weil die Saison ist so bei.
Ja. Die Offseason war schon nicht gut für Dallas.
Ja, das ist jetzt,
und das ist jetzt nochmal eine richtige Schelle. Einzige Team, was kein Touchdown gescored hat dieses Wochenende. Und highest scoring offense letztes Jahr gewesen. Blöd für Dallas. Elijah Mitchell hat sich auch verletzt. Voraussichtlich 2 Monate raus. Derek Barnett von den Eagles, season-ending injury. Und Jamal Adams, weiß man nicht, sah schmerzhaft aus.
So.
Also auf jeden Fall auch nicht nächste Woche zurück. Ich glaube, das sind so die Key-Spieler, die Key-Verletzungen. Es haben sich noch mehr verletzt, aber die können wir jetzt ja nicht alle auflisten. Das war's von den News. Ja, jetzt ist die Feuer auch noch nicht vorbei.
Genau.
Jetzt geht sie eigentlich ja erst los. Bei wie viel sind wir?
Ey, wir sind schon erst bei 46 Minuten.
Oh, das ist okay.
Wir sind richtig gut gerade durchgekommen. Also, und wir haben theoretisch jetzt noch eine Viertelstunde, um unsere normale Zeit einzuhalten für eine News-Folge. Also können wir jetzt noch ein bisschen Smalltalk einbinden, um euch richtig viel Zeit zu klauen. Oder wir kommen zu den Buffalo Bills. Die haben nämlich gegen die LA Rams mit 31-10 gewonnen. Josh Allen ist momentan auf Quarterback das größte Mismatch der Liga. Gibst du mir da recht?
Ja, wegen seiner Komponente im Running Game. Ja.
Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Seine Waffen sind vielseitig. Also er hat keine einzelne krasse Waffe. Auch Stephon Diggs fand ich jetzt nicht überkrank. Singletary als nicht überkrank. Es war halt ein guter Receiver.
Ich meine, sehr 22, also ein Touchdown. Ja, okay. So, ja. Also das war jetzt nicht NFL-Rekord, aber
genau,
es war also schon.
Es war schon gut, ja.
Schon. Plus die Tatsache, dass noch viele andere auch Target. Also es war schon gut.
Ja, aber er hat sozusagen, er hat viele Waffen einfach, die alle
aber Stephon Diggs, sorry, das muss ich jetzt nochmal, das ist nicht so dein Spieler, ne?
Das
hatten wir schon öfter, diese Diskussion.
Er sieht sich halt selbst als Top 3 Receiver und das ist er bei mir lange nicht. Wenn ich ihm Top 7 gebe, sage ich, ist das okay.
Ja, ich finde auch so Receiver ist auch eine Position, wo du, was heißt denn Top 3? So, dann geht's ja schon los, bist du Outside, X-Receiver, bist du Slot-Receiver, welche Rolle hast du in deiner Offense?
Als Nummer 1 Receiver. Eben deinem jeweiligen Team.
Ach stimmt, das können ja bei dir gar kein. Ja, ist ja gut.
Du hast so. Einen,
Entschuldigung. Alter, was soll ich? Sorry. Mein Fehler.
Ey, ich setze Chase, Jefferson, Adams, alle über Diggs.
Ja, also Super Cup. Jetzt muss man dazu sagen, Top 3 ist auch, ne? Also.
Ja, gut, aber er sieht sich ja selber als Top 3 und für mich ist er nicht Top 3.
Ah, gut, okay. Aber er ist schon klare gut. Nummer 1 und
genau,
er ist auch
klare
krass
Nummer
und 122 1. Yards gegen die Rams.
Ja.
Ist auch nice. Jalen Ramsey sah auch nicht nice aus an dem Tag.
Ja, das geht.
So. Also ist schon eine Leistung.
Ja. Was man sagen muss, auch Von Miller, also die oder der ganze Pass Rush von den Buffalo Bills.
Ja.
War schon krass. Das war schon echt ordentlich. War ein richtig guter Start in die Saison. Und das Beste finde ich ja immer noch, wir haben es predicted.
Ja, und vor allem, also, haben wir nicht noch, ich erinnere mich, Bold Prediction war doch, dass ich gesagt habe, ganz zaghaft, die Bills gewinnen mit 10 plus Punkten und dann, 15 traue ich mich nicht, das ist zu fancy. Ja, jetzt waren 20.
Es waren 20 und also das war schon gut. Also, aber gut, wenn ein Quarterback wie Stafford in dem Fall 3 Picks schmeißt, ne, dann das ist halt so viel.
Ja. Um halt so ein Spiel zu gewinnen. Ist auch die Frage, wie verletzt ist der? Der hat ja was am Ellbogen. Ja. 7-6, der war praktisch nur auf der Flucht. Und ich finde halt auch hier, die Rams sind halt so ein Team, was wir jetzt schon über die Defense gesagt haben, in der Vorschau für die NFC West. Die haben halt auf jedem Level so einen Superstar, aber danach wird es halt dünn. Guck dir doch mal, wer hat denn die Bälle gefangen? Ja, wieder Cup mit krassem Spiel, 13 Targets. Das ist halt 13, das ist halt heftig. Nicht Targets, sondern Catches. Ich weiß gar nicht, wie viele Targets. Sorry, 13 Catches hat er für 128 Yards und einen Touchdown. Das ist mehr als die Hälfte von Stafford 240 Yards. Danach kommt dein Tight End, Higby mit 39 und dann kommt schon dein Running Back, Henderson mit 26 und Robinson hat ein Catch für 12. Das ist auch wieder so eine Position.
Ja, aber das Spiel würde ich jetzt nicht überbewerten. Ja, ich glaube, ja, aber die Rams werden im Laufe der Saison besser.
Auf jeden Fall. Ich will nur sagen, die Rams haben nicht sehr viel Tiefe auf ihren Positionen.
Auf keinen Fall.
Und wenn du das halt mit den Bills vergleichst, also die Bills geht exakte Gegenteil.
Klar.
Und vor allem wie auch diese ganzen, ich weiß, wir hatten die Diskussion in der Folge über die AFCs, wo wir meinten, die Receiver wären krass und ich halt aber gesagt habe, ja, aber erstmal schauen. Also die haben letztes Jahr, Gabriel Davis hatte ein krasses Spiel, so er hat es aufblitzen lassen. Isaiah McKenzie hat einmal ganz gut Beasley vertreten. Aber die haben jetzt alle gezeigt, dass sie auch krass sind.
Ja. Ja.
Davis 4 für 88 und ein Touchdown. McKenzie auch ein Touchdown, glaube ich. Das funktioniert halt alles in Buffalo.
Ich hatte McKenzie, ich habe übrigens gegen Tobi verloren im Fantasy, weil ich eine richtig krasse Bank hatte.
Ja. Devin Duvernay.
Ich hatte Duvernay und McKenzie auf der Bank. Und da, stattdessen hatte ich einen Tyrant, der keine Punkte gemacht hat.
Ja, Irv Smith. Nein. Ich habe den auch erstmal in unserem Spoiler, in unserer Fantasy-Folge direkt zum Sit gemacht. Ja. Grüße an Torben.
Und hab die Fantasy-Folge könnt ihr morgen hören.
Ja.
Und hatte Mooney von Chicago, der 1,8 Punkte gemacht hat.
Ja, das war krass.
Da habe ich gedacht, so. Und ich hatte trotzdem noch eine Chance. Also eigentlich war mein Team gar nicht so schlecht, obwohl mein Quarterback kacke war und ich Menschen hatte, die keine Punkte gemacht haben.
Das Ding ist, ich habe mir gedacht, okay, Russell Wilson wird ja irgendwie 7 Punkte schaffen, weil das war abhängig, also das brauchte ich, um zu gewinnen.
11.
11?
Okay. 11, ich hatte nachgeguckt und dachte mir so, 11 Punkte wird er schaffen, das ist jetzt nicht so.
Ja, dann
dachte ich mir so, brauche ich nicht kontrollieren.
Und dann habe ich den Score aufgemacht und gesehen, wie, was, Jungs haben gewonnen? Scheiße, wie viele Punkte hat Russell Wilson gemacht? Oh, Gott sei Dank.
Ja,
also. 17. Aber Bills Rams, Bills haben gezeigt, wir sind eine Macht. Sie haben nicht gut angefangen. Ne? Sie hatten 3 Turnovers in der ersten Halbzeit. Es stand 10-10, aber in der zweiten Halbzeit sind sie zurückgekommen. 3 Drives, 3 Touchdowns. Und die Defense hat halt gezeigt, ey, wir sind so krass, wenn unsere Offense halt mal ein bisschen zulässig in der ersten Halbzeit spielt. Wir können das abfangen.
Absolut.
Ja, so.
Wir müssen ein bisschen aufs Tempo
gehen. Ja, ja.
Wir können nicht über jedes Spiel so sprechen.
Ja, aber das war der Season-Opener und es waren deswegen die Bills gegen die Rams. Es gibt Spiele, wo wir weniger reden werden.
Definitiv. Kommen wir am besten jetzt zu den New Orleans Saints gegen die Atlanta Falcons. Die haben die New Orleans Saints 27-26 gespielt. Atlanta besser als gedacht. Patterson 22 Carries für 120 Yards. Drake London hat mir auch gut gefallen. Atlanta hat sehr, sehr viel Talent, aber ich muss bei so einem Spiel, wenn das so ausgeht, sage ich immer, in Woche 10 wird das Spiel A nicht so eng, weil das ist so ein Spiel, das lebt davon auch, dass es halt Woche 1 ist, dass bei den Saints am Anfang noch nicht so viel gelaufen ist und die Saints haben ein krass talentiertes Team. Jarvis Landry 7 Catches für 114 Yards. Michael Thomas 5 Catches, 57 Yards, 2 Touchdowns. Tyson Hill 4 Carries für 81, 1 Touchdown. Das ist schon alles krass.
Ja, und du hast immer noch Alvin Kamara in der Hinterhand. So.
Der hat nicht viel gespielt.
Der hat nicht viel performt.
Genau. Und Jameis Winston war solide. Der war jetzt nicht der Ganzlinger, der er früher war. Und manchmal hat er halt eine Qualität, der bringt Bälle an, die auch nicht so einfach sind. Und du siehst es sozusagen, finde ich, wenn ein schlechter eingeschätztes Team mit weniger Talent unverhofft führt, aber dann in der kurzen Zeit dann von einem guten Team einfach Punkte reingeschenkt kriegt, dann merkst du so, okay, das eine Team spielt halt vollkommen am Ende seines Ceilings und mehr ist bei Atlanta vielleicht auch einfach nicht drin. Und bei New Orleans musste sich erstmal alles finden und sie haben es dann halt noch geschafft zu gewinnen.
Ja, und Atlanta ist natürlich auch ein undankbares Team in Woche 1, weil was kriegst du denn in Mariota als Quarterback? Deine hey, Nummer 1
ist ein Runner.
Ja, die Nummer, ja, das auf jeden Fall. Aber die Nummer 1 ist ein Rookie. Also, ja, wie wird diese Offense? Auch die Defense, was man bei den Falcons loben muss, die waren letztes Jahr mit Abstand der schlechteste Pass-Rush. Ja, hatten jetzt 4 Sacks und 8 QB-Hits, weil der DC Dawn Pease einfach von wirklich, von, also von allen Leveln gerusht ist.
Und weil, da, und weil New Orleans einfach keine gute O-Line
hat. Ja, sie auch da gestruggelt haben, genau. Aber ja gut, okay, ja, aber letztes Jahr haben, ja, die Falcons auch gegen schlechte O-Lines gespielt und haben trotzdem nichts geschissen bekommen. Ja. Also da muss man sagen, das hat die Saints wahrscheinlich auch erstmal überrascht. Falcons mit einem guten Auftakt, aber typische Falcons-Manier, 23-10 im dritten Quarter. Das dritte Quarter beendet und dann verloren.
Komisch.
Ja, ja.
Aber Mariota hat einen guten Einstand gehabt und das hat mich gefreut.
Das hat mich auch sehr gefreut.
Kommen wir zum Spiel der Cleveland Browns gegen die Carolina Panthers. Hier haben die Cleveland Browns 26-24 gewonnen. Baker Mayfield hatte kein schlechtes Spiel, aber auch kein überragendes Spiel. Er wirkte für mich durch dieses ganze Fumblen und so weiter ein bisschen unsicher. So, als wenn er sich da noch reinfinden sollte. Die hätten jetzt beinahe noch das Comeback geschafft. Ich fand es hier bezeichnend, die Cleveland Browns haben für mich gezeigt, dass sie eine unglaublich krasse Baseline haben. Jacoby Brissett hat ja an sich nicht viel falsch gemacht als Quarterback, aber er ist halt ein guter Game-Manager in dem Sinne. Und er hat halt auch mit Nick Chubb jemanden neben sich, der 22 Carries und 141 Yards läuft. Das gibt dir eine Sicherheit. So, das muss man ganz klar sagen. Das gibt dir eine Baseline. Die Skill-Positionen bei den Browns, finde ich, sind einfach stark besetzt. Die Line ist stark besetzt. Und das schaffst du dann auch mit einem schlechteren Quarterback, wenn der einfach nur sich ganz klar an den Gameplan hält, gewinnst du halt gegen Carolina, die unsicher gewirkt haben. Robbie Anderson hatte zwar ein krasses Spiel, McCaffrey ist aber auch noch nicht der Alte.
Ja, ja, aber er hatte auch nur, also 10 Carries, 33 ja, Yards.
Genau, das war, also dem auch fehlt noch ein bisschen die Explosivität. Natürlich freuen wir uns alle, dass er seinen Touchdown gemacht hat. Aber ich habe mir die Statistiken beispielsweise auch von Myles Garrett angeguckt. Ja, der hat 2 Sacks gehabt, 3 Tackle for Loss. Ja, die hat er aber innerhalb von einem Drive gehabt. Also der war jetzt auch nicht ultra krass dominant.
Also was krass war, er hat ja Ekwodu, willkommen in der NFL.
Ja,
und er hat ihn schon, er hat ihn schon gut dominiert.
Also ja, er hat ihn schon gut dominiert, ja, klar, aber er hat jetzt nicht sozusagen das auch in Produktives umgesetzt.
So. Das ist auch, also gut. Ich habe jetzt nicht die Pressure-Zahlen, wie viel Druck er da hinten, ja, in der Pocket gemacht hat.
Er hat das, ne, schon alles gut bewegt.
Also,
aber
er
es
hat
war
ihn
nicht,
schon gut dominiert.
Nicht, aber es war nicht dieses 4-Quarter, dominiere ich jetzt alles aus dir raus. Es, ja, war auch, er hat sich auch seine Offs-Zeiten genommen.
Ja.
Und trotzdem reicht es für die Cleveland Browns dann aufgrund ihres Talent-Levels, was sie an sich in diesem Team haben, dass sie halt gegen Carolina dann gewinnen.
Ja. Ja.
Und ich meine, guck mal, die haben nur auf Running Backs und Titans geschmissen im Endeffekt, die Bälle.
Ja. Cooper hatte 3 für 17.
Ja.
So, jetzt stell dir mal vor, da kommt ein Quarterback zurück. Ja, Deshaun Watson. Oder was heißt zurück, aber darf spielen. Und dann hat ein Cooper zusätzlich zu diesem starken Run-Gang halt, genau, auch 120 Yards.
Richtig, ja, zusätzlich. Du hast im Kurzpassspiel trotzdem noch Harrison Bryant und David Njoku.
Genau.
Also das ist schon,
und dann
Browns haben gute Leute da zusammen.
Sie müssen es so jetzt halt schaffen, bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin stark zu laufen und starke Defense zu spielen.
Genau. Ja. Da bin ich gespannt. Und bei Carolina, tut mir leid, dass es nicht gereicht hat.
Ja. Aber noch ein Props an den Rookie-Kicker. Einziger Kicker, der gedraftet wurde, Kate York, und dann das Spiel beenden mit einem 58-Yard-Field-Goal.
Ja, musste ja auch sozusagen den Job behalten.
Muss ja seinen Pick rechtfertigen.
Richtig.
Aber machen wir uns nichts vor, Kicker neigen nicht dazu. Gerade nicht an diesem Wochenende. Ja. Das war schon ein dunkles Kicker-Weekend.
Kommen wir zum Spiel der San Francisco 49ers. Die haben überraschenderweise gegen die Chicago Bears mit 10-19 verloren. Ich muss sagen, damit habe ich nicht gerechnet.
Mm.
Trey Lance als Runner, ja, Faktor, als Passer, weiter weg, als ich gedacht habe.
Ich tu mir ja mit dem Spiel schwer, weil das war, also es war so eine Schlammschlacht. Ne?
Und
also
Kittel war
Swimmingpool gespielt.
Und Kittel war nicht da.
Ja.
Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Der ist nächste Woche wohl da.
Ja, ja, also ich weiß nicht, wie sehr man Passing-Game bewerten kann bei den Wetterbedingungen. Ja.
Aber Fields hat es besser geschafft.
Ja, aber auch nicht im Passing-Game.
Ja, aber er hat es im richtigen Moment auch geschafft, lange Bälle anzubringen. So, also irgendwo ein guter Quarterback findet seinen Weg. Und ich fand ihn im Run-Game jetzt nicht so dominant, also Trey Lance, dass ich jetzt so denke, so wow.
Mhm.
Und im Passing-Game zumindest, denk im Vergleich, also es kann ja nicht sein, dass Justin Fields der beste Quarterback auf dem Feld ist. Das darf in der NFL nicht passieren. Und das war er am Wochenende.
Ja. Chicago hat es halt in der zweiten Halbzeit für sich entschieden. In der ersten Halbzeit Justin Fields 3 für 19 Yards und Interceptions. Chicago hat es nicht einmal über die eigene 35 geschafft, aber in der zweiten dann mit deutlich besserer Performance und 3 Touchdowns in Folge. Und da muss man sagen, 49ers selber schuld, viel zu viele Flaggen. 12 Flaggen für 99 Yards und bei 2 Scoring Drives gab es jeweils eine Strafe für 15 Yards. Ja, und das darf halt nicht passieren. Gerade nicht bei diesen Wetterbedingungen, wo eh alles schon völlig willkürlich ist.
Ne? Meinst du, dieser Sieg für Chicago hat denn jetzt schon die Draftplatzierung versaut?
Möglich.
So am ersten Spieltag einfach Saison verkackt. Ja, mit einem Sieg.
Weißt du, was ich bei Chicago überraschend fand? Montgomery war der Leading Rusher. Mhm. Ne? 17 Läufe, 26 Yards, also 1,5 Average. Das ist wirklich nicht gut.
Das war furchtbar.
Und zum Ende war es dann Herbert. Jetzt kann man es nicht auf Wetter schieben, weil der ist bei 9 Läufen für 45 Yards gelaufen. Deutlich besser, was Average angeht, und hat einen Touchdown erlaufen. Erkennen wir da eine Tendenz? Wird es jetzt Herbert? Wir beide feiern Herbert.
Ja, aber das wäre jetzt eine typische Overreaction. Ich habe ein paar Overreactions für Week 1 dabei, aber das ist keine davon. Okay. Ich würde Montgomery noch nicht abschreiben.
Okay.
Kommen wir zum Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Cincinnati Bengals. Sie haben die Steelers 23-20 gewonnen. Ich weiß aber nicht, ob sie durch die Verletzung von TJ Watt nicht trotzdem der Verlierer sind dieses Spiels. Für mich die Bengals mit unglaublich unkreativem Playcalling. Sie verlassen sich halt immer auf die individuelle Stärke ihrer Spieler, was ja normalerweise auch funktioniert. Und muss schon sagen, Burrow, der wieder 7-mal gesackt wurde und 4 Picks geschmissen hat, es ist auch eine Qualität, trotz 4 Picks weiterhin im Game zu bleiben und trotzdem sozusagen kurz davor zu sein, dieses Spiel noch zu gewinnen. Aber nicht gegen die Steelers. Pat Freiermuth, beste Anspielstation.
Ich finde, das sagt aber auch schon immer ein bisschen was über deine Quarterback-Situation aus. Wenn dein bester Spieler dein Tight End ist im Passing-Game und er nicht Travis Kelce heißt.
Absolut.
Ne? Klar, das zeigt, aber Pat viele Checkplays.
Hat ja jetzt sozusagen auch Sleeper-Potenzial, deswegen ist schon okay. Najee Harris konnte gar nicht laufen. Wer der beste Spieler dieser Woche war für die Steelers? Minkah Fitzpatrick. 14 Tackle, 10 davon solo, ein Return-Touchdown nach einem Pick.
Und das war der erste Passing Attempt für Joe Burrow in dieser Season, direkt Pick 6, Minkah Fitzpatrick, und das war auch ein nicer Pick.
Genau, also es war
nicht so ein geklauter Pick, das war ein erspielter Pick.
Ja, also Minkah Fitzpatrick, krasses Game gemacht.
Plus
Burrow nicht gut in die Saison gekommen.
Fitzpatrick hat das Field Goal geblockt, hast du das gerade gesagt?
Das Field Goal geblockt.
Ja, das entscheidende Field Goal, womit es in die Overtime ging. Das war schon eine krasse Performance, also insgesamt die ganze Defense war einfach nice. Also die haben das dominiert, und jetzt stell dir die Steelers vor mit einer Offense, die mehr als 231 Total Yards macht.
Das ist echt gespannt.
Schreibe niemals Mike Tomlin ab.
Ja, aber glaube nicht den Week 1 Hype.
Nö, aber Mike Tomlin hat
ein Spiel gewonnen.
Mike Tomlin hat oft genug gezeigt, dass ein Team mit einem Big Ben auf Quarterback, der nicht mal mehr gerade auswerfen kann, trotzdem gefährlich sein kann.
Ja, aber Week 1.
Ja, ich weiß.
Ruhig bleiben.
Okay, wird das jetzt hier ein richtig monotoner Podcast. Leute, wir haben jetzt hier gar keinen Spaß mehr, auch gar keinen Hype, also wir moderieren das jetzt hier einfach ab.
Genau, ab jetzt sofort. Kommen wir zum, also bei dem Spiel würde ich ja sagen, okay, das kann man nicht einfach so abmoderieren. Nee. Philadelphia Eagles gegen die Detroit Lions, 38-35 für die Eagles. Die Lions muss man einfach mögen. Die geben nie auf. Die haben dieses Dan Campbell-Image einfach komplett in sich übernommen, aber auch die Eagles-Offense. Man merkt, sie wollen den Ball nicht nur laufen. AJ Brown und Goddard hatten auf verschiedenen Ebenen des Feldes sind einfach richtig gefährliche Waffen. Dazu Gainwell und Sanders, die man auch noch ins Passing Game mit eingebunden hat. Also man hat schon versucht, dieses sozusagen die Offense zu erweitern, dass man nicht nur läuft, aber trotzdem ist Hurts größte Waffe ja immer noch sind seine Beine. 17 Carries für 90, dazu 13 Carries für 96 für Sanders. Dazu haben auch noch Gainwell und Scott jeweils, also alle 4, die ich jetzt gerade genannt habe, haben alle einen Touchdown erlaubt.
Ja, das finde ich halt so krass.
Die sind schon krass im Running Game, aber sie versuchen halt diese Offense zu erweitern, und das gefällt mir halt richtig gut. Man merkt, da ist ein Plan hinter.
Genau, sie bleiben ihrem Stil treu, sie haben ihre Identität, aber wollen es jetzt halt noch um Jalen Hurts Arm erweitern, damit die Offense noch gefährlicher wird. Und AJ Brown ich war noch so ein bisschen, ja, AJ Brown, mal gucken. Ne, Devonta Smith ist ja auch noch da. Ja. Devonta Smith, ich musste gucken, ob er gespielt hat, weil ich habe das Spiel nur in Red Zone gesehen. Ne, da habe ich logischerweise nichts von ihm gesehen, weil er hatte genau 0 Catches.
Ja.
Aber er war auf dem Feld, also krass, AJ Brown hat sich hier jetzt Nummer 1. Also sowas von deutlich in diesem ersten Spiel durchgesetzt.
Aber auf der anderen Seite die Detroit Lions, 35 Punkte gegen diese Philadelphia Eagles Defense musste er erstmal machen. Hat, glaube ich, aber auch matchup-technisch einfach krass gepasst, weil die Philadelphia Eagles kommen immer stark über die Front und die Detroit Lions Offensive Line dieses Jahr ist underrated. Die ist krass gut. Die wird viele Teams für Probleme stellen. Dazu hast du das Waffenarsenal mit St. Brown, mit Chark, mit Hockenson. Du hast Swift und du hast Williams. Da muss Goff sozusagen nur der Manager sein, weil du hast gute Waffen hinter einer sehr guten Offensive Line, die dir diese wirklich physische Eagles-D-Line vom Leib gehalten hat. Deswegen hat das Matchup-technisch, glaube ich, auch wirklich gut gepasst. Deswegen sind da so viele Punkte gefallen.
Ja, nicht nur vom Leib gehalten hat, sondern halt auch im Running Game einfach überragend funktioniert. Ich meine, DeAndre Swift hat gezeigt, ja, okay, du bist wirklich der Nummer 1 Running Back. Ja. Weil 15 Carries für 144 Yards, das sind 9,6 Average.
Das sind GFL-Statistiken.
Ich wollte gerade sagen, das lesen wir sonst in der ELF und GFL vor. Das hier gegen die Eagles, die eine starke Defense haben und eine starke Front hat. Und da muss man gucken, okay, Eagles, ihr seid wohl noch so ein bisschen, es war Woche 1. Ne?
Ja.
Also deswegen, die wird sich auch noch synchronisieren, diese müssen. Defense müssen. Aber das ist schon krass. Also 9,6 Average zulassen ist heftig. Plus der andere Running Back, Williams, hat auch noch 2 Touchdowns gemacht. Nicht so viel wie Yards, aber halt 2 Touchdowns. Und hast du mit DJ Chark jetzt deinen Ex-Receiver?
DJ Chark ist ein guter Ex-Receiver.
Ja, also du hast ja bei Fantasy hast du ja aufgestellt. Ja. 15 Punkte, so krass.
Ich habe auch, also ich habe bei den Jaguars auch mal viel von dem gehalten, der war halt nur nie fit.
Ja. Es tut bad für Detroit leid, ne? Es ist so ein klassisches Detroit-Game. Hart gefightet, trotzdem verloren. Alle mögen sie.
Immerhin, verkaufen sie ein paar Trikots. Was krass ist, Hurts hat jetzt genauso viele Rushing-Touchdowns wie Josh Allen und Steve Grogan. Und der einzige Quarterback mit mehr Rushing-Touchdowns ist nur noch Cam Newton. Und Jalen Hurts spielt noch nicht so lange wie die alle anderen, die ich gerade genannt habe.
Ja, das ist krass.
Also, finde ich, ist eine krasse Statistik, muss man mal sagen.
Du musst kein klassischer Quarterback sein, um ein krasser Quarterback zu sein.
Genau.
Also wenn es in deinem System funktioniert, bist du ein krasser Quarterback. Egal, ob irgendwer sagt, naja, ist ja kein Pocket-Passer. Ist egal, funktioniert es, gewinnen die Spiele, machen sie Punkte, scoren sie. Ja? Genau,
gewinnen sie Spiele, das ist der wichtige Punkt. Genau. Darum geht es, gewinnen sie. Und dann wird es interessant, wie funktioniert das in den Playoffs.
So schaut aus.
Kommen wir zum Spiel der Indianapolis Colts gegen die Houston Texans.
Wild.
2020, was für ein Fourth-Quarter-Comeback. Ich habe gedacht, im dritten Quarter habe ich gedacht, wollen mich alle veräppeln, wie können die Colts so weit zurückliegen? Da bin ich aber auch wieder, dieses Spiel findet halt in der ersten Woche statt und deswegen geht es halt so aus, wie es ausgeht und dann merkst du halt aber auch, die Colts haben viel, viel mehr Talent. Also wenn es dann einmal läuft, dann überrennen sie so ein Team wie die Texans halt auch einfach, weil sonst wäre so ein Comeback nicht möglich.
Ja, ja.
Was ich bei den Texans auffällig finde, Rex Burkhardt hat mehr gespielt als Pierce.
So viele Fantasy-Liga-Manager gerade so.
Ja, genau. Also.
Ja, ey, Burkhardt, auch im Passing-Game.
Ja, also, ja, ey, ja.
Überall.
Also, ist auch ein krasser Spieler, muss man mal sagen.
Er war der Nummer 1 Back und wird es wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen sein. Aber was bei den Texans doch viel krasser ist, Tom. 2 Touchdowns für O.J. Howard.
Ja, habe ich auch gerade gefeiert. Habe ich mich sehr gefreut.
Ich meine, er hat auch 2 Catches.
Also, ja, aber
was für eine Effizienz. Ja, was für eine Effizienz.
Also, und Davis Mills. Ich finde, der sieht immer noch besser aus als sein Ruf.
Ja.
Ich finde ihn nicht so verkehrt.
Ich meine, also eben. Der hat immerhin 23 von 37 Pässen angebracht, 240 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception.
Genau, das ist okay.
Ja, also. Plus, dass er halt im vierten, das hat er alles 3 Quartern gemacht, weil im vierten hat er halt nicht stattgefunden.
Ja.
Was jetzt, wo man sagen kann, ja gut, er hat nicht stattgefunden, also war er da auch nicht gut und das kann man jetzt nicht so rechnen. Aber er hat das praktisch schon 3 Quarters erzielt. Und ja, aber du hast es schon gesagt, Houston ist im vierten Quarter komplett kollabiert. Und da hat man die Klasse der Colts gesehen. Sie haben den
Jonathan Taylor.
Sie haben den Nummer 1 Running Back.
Und mit Pittman auch eine Nummer 1 als Receiver. Der hat auch abgeliefert.
Der hat abgeliefert. 9 Tage, 121 Yards, 13,4 Average, 1 Touchdown. Sie haben Matt Ryan. Das ist ein Elite-Quarterback.
Nein, er ist kein Elite-Quarterback.
Er ist kein Elite-Quarterback. Keine Season unter 4000 Yards, seit er in der NFL ist.
Außer that's lie. Er ist kein Elite-Quarterback.
Ja, okay. Okay.
Hat er einen Ring?
Na, das weiß ich nicht. Also das ist nicht das einzige Argument für Elite.
Nee, aber ist ein Argument.
Aber er ist schon ein sehr guter Quarterback.
Er ist ein sehr guter Quarterback. Er ist im besten Fall der 8. beste Quarterback in der Liga. Im schlechtesten Fall aber auch nur der 16. beste Quarterback in der Liga.
Ja.
So. Also, okay. Und wie weit willst du den Begriff Elite ziehen?
Wenn ja, du hast recht. Okay. So, okay, trotzdem ist es ein Quarterback.
Er ist ein guter Quarterback.
Mit Nina Season, außer ich glaube eine unter 4000. Also das muss man dem anderen, er ist ein guter Quarterback. So, Jonathan Taylor, Pittman, also du hast da schon wirklich deutlich mehr Talent rumlaufen. Aber weißt du, was witzig an dem Spiel ist? Unsere hochgeschätzte AFC South hat somit keinen einzigen Sieger, obwohl zwei Teams gegeneinander gespielt haben. Das ist schon ein bisschen witzig.
Spricht für die Qualität.
Jaguars verloren, Titans verloren, die beiden unentschieden. Uff. Okay, was noch was zu dem Game?
Nichts. Kommen wir zu den New England Patriots. Die haben gegen die Miami Dolphins 7-20 verloren. Mhm. Das Spiel habe ich mir tatsächlich aber auch wirklich angeguckt. Also auch einfach komplett durch, von vorne bis hinten angeguckt. Angeguckt habe ich mir tatsächlich jedes Spiel. Also doch, ja. Nicht in voller Länge, weil das ist einfach, auch, das ist nicht möglich. Machbar hier. Also es ist einfach nicht möglich.
Bezahlt uns, dann machen wir das.
Genau, aber ist einfach zeitlich nicht drin. Aber 10 Punkte nach Turnovern, das ist natürlich zu viel, um so ein Spiel zu gewinnen. Also sozusagen, wenn du es gegen dich hast. Mac Jones hat einen guten Job gemacht, soweit sozusagen er nicht den Pick geschmissen hat und er nicht so viel Druck gespürt hat. Aber selbst mit Druck, weil die Offensive Line der Patriots, die hat ordentlich, die haben umgestellt von Big on Big auf Zone, dass du halt sozusagen nicht mehr einen direkten Gegenspieler hast, sondern halt mehr sozusagen auch den Raum blockst. Da hatten die ein bisschen Probleme mit. Das Run-Game mit Harris war okay. Die O-Line war so ein bisschen in der Offensive das Problem. Die Defense, muss ich aber sagen, hat mich positiv überrascht. Also das war schon ordentlich. Natürlich, die Dolphins haben mit Highlight-Playern wie Waddle und Hill halt immer, die machen halt den Unterschied. Das muss man mal ganz klar sagen. Aber das Run-Game von Miami war nicht existent. Und auch Waddle und Hill, wenn man jetzt ihre Touchdown-Plays abzieht, sage ich, hätte ich sozusagen noch mehr von denen erwartet. Ja, gerade, nur von den Namen her.
Gerade gegen die Secondary.
Also genau, also
diese beiden explosiven Spieler zu handeln mit den Cornerbacks, die du hast in New England.
Ja, aber Kyle Duggar hat ein Spiel gemacht, da habe ich gedacht, wow.
Ja, der war krass. Ja.
Also der hat Hill teilweise, also dann wirklich vom Fleck weg, also du kannst ja jemanden tackeln und dann fliegst du nochmal 2 Yards nach hinten oder du kannst jemanden tackeln und derjenige küsst in dem Moment die Grasnarbe. Und ja, das ist mehrfach passiert. Und dann sagst du so, ja, okay, das ist eine krasse Leistung.
Ja, 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 der hat stark performt.
Aber auch Adrian, also dieses Three-Safety-Set, was man bei den Patriots viel sieht, das ist schon stark. Mhm. Und dann brauchst du auch nicht mehr so krasse Cornerbacks.
Genau, die musst du auch kompensieren in dieser Season.
Genau, das muss man halt ganz klar sagen. Aber damit machst du es deinen Cornerbacks einfacher. Du hast selber auch ein bisschen Druck erzeugen können. Im Endeffekt hast du aber auch Fehler gemacht und deswegen haben die Miami Dolphins zu Recht gewonnen. Du siehst, die Patriots haben ja immer sozusagen die ersten 4 Spiele, dass man so merkt, okay, die finden sich noch so ein bisschen. War sogar unter Tom Brady auch immer so. Also für alle, die jetzt sagen, das ist eine Ausrede. Nee. Es war schon vorher auch immer so, dass man so die ersten 4 Wochen muss man immer noch angucken und sich denken so, was passiert da?
Ersten 4 Wochen Torben im Rechtfertigungsmodus.
Genau, und dann ab Woche 5 sagt man sich, ja, okay, jetzt gucken wir mal, was passiert. Ja. Aber und gerade in so einem Umstellungsjahr. Ich bin selber gespannt. Also Miami hat zu Recht gewonnen im Endeffekt. Aber Tua hat jetzt auch kein überragendes Spiel gemacht.
Genau.
Also war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, so, wow, die haben einen an die Wand gespielt und das hätte aber passieren können. So, wenn ich mir die Namen angucke, denke ich mir so, wow, die hätten einen auch richtig kaputt machen können. Das ist aber nicht passiert.
Genau, das ist nicht passiert, 20-7. Das hätte deutlich höher ausgehen können. Nicht weil, also einfach von den Namen. Von den Namen. Wenn du dir das Papier anguckst, der Depth Chart auf dem Papier, hättest du denken können, ja, Hill und Waddle gegen die Secondary und da bist du ja auch bei Duggar jetzt noch nicht davon ausgegangen, dass er so ein Spiel hat. Ja. Ne, das wird böse.
Ja.
Das wirft halt die Frage auf, ja, Tua.
Und da muss
kann er seine Waffen so nutzen?
Genau. Aber und man muss ja noch dazu sagen, den Patriots wurde ein Touchdown aberkannt.
Oh.
Also wenn ich jetzt natürlich als Patriots-Fan sage, hey, das ist auf jeden Fall eine PI, bla 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 bla. Weiß ich nicht. Es war so eine 50-50-Entscheidung, deswegen will ich mich nicht drüber aufregen. Ich denke mir immer so, ja, ist jetzt gepfiffen. Scheiß drauf. Ja,
PI sind immer schwierig.
Ja.
Das ist die einzige Flagge, wo ich selbst, wenn ich mein Team gucke, mich aufregen kann, wenn es eine PI gibt, die für mein Team gut ist, aber wo ich mir einfach so aus DB-Sicht so aufrege, wo ich so, was soll er denn machen? Aber sie haben ja die Ansage, wenn es jetzt so ein bisschen mehr, wenn beide so ein bisschen, dann sollen sie da die Flagge mal stecken lassen. Weil das war die letzten Jahre viel zu krass.
Ja, aber in Patriots haben sie jetzt einen Touchdown abgepfiffen.
Ja.
Also, da sage ich halt so, ja, komm.
Okay.
Aber
es waren nicht nur die Refs.
Genau, das ist halt der Punkt so, ne? Also wer am Ende des Tages auf die Refs guckt und sagt, die sind die Schuldigen, ja, die haben dann auch zu Recht verloren.
So ist es.
Kommen wir zum Spiel der Baltimore Ravens. Die haben nämlich gegen die New York Jets 24-9 gewonnen. ich würde mal so sagen, leichter Einstieg in die Saison. Bateman und Duvernay haben gezeigt, hey, wir sind hier die Receiver bei den Ravens, die gar nicht so krass laufen konnten. Deswegen auch Respekt an die New York Jets, die einen guten Job in der Defense eigentlich gemacht haben, aber die Ravens haben das gut abgezockt gespielt. Die Defense der Ravens war krass. 11 QB-Hits, schon ordentlich.
Ist auch insgesamt einfach eine wirklich sehr starke Defense und Pass Protection bei den Jets ist im besten Fall ausbaufähig. Ist das diplomatisch?
Ja.
Ne? Kann ja aber noch werden. Die Jets allgemein mit ein bisschen zu viel Fehlern, Pässe gedroppt, in Key-Situationen gefumbled. Was man aber sagen muss, Joe Flacco hat ein gutes Spiel gemacht.
Ich finde ihn immer noch.
307 Yards, Touchdown, ja, auch ein Pick. Aber 59 Attempts, das hat mich ein bisschen überrascht.
Ja, der ist jetzt müde, das ganze Wochenende. Der dachte sich so, boah Leute, das machen wir nächste Woche nicht.
Also 59 ist schon heftig. So, ja. Ne? Und hätte ich gedacht, ey, du hast jetzt Breece Hall, Michael Carter im Backfield.
Michael Carter hat mehr gelaufen als Breece Hall, das habe ich auch nicht verstanden.
Ja, das war ja absehbar. Das war ja vorher, haben sie ja auch schon in Pressekonferenzen gesagt, der Michael Carter ist unser Nummer 1 Back. Ich hätte gedacht, dass es noch ein bisschen mehr 50-50 wird.
Ja, aber.
Wird es aber, denke ich, noch werden. Aber mich hat es gewundert, dass die beiden in Summe nicht mehr Carries bekommen haben. Also sondern dass jetzt wirklich, ey, Joe Flacco, gib ihm. Ne? Ja. Also das hat mich so ein bisschen überrascht. Aber Ravens haben es runtergerockt. Ohne ihre Tackle Stanley, ohne James, ohne ihren Running Back J.K. Dobbins. Jackson nur 17 Rushing Yards, kann auch mit dem Arm gewinnen.
Ey, und der hat jetzt nach 50 Spielen, er hat jetzt 50 Karrierestarts gehabt. Und hat 38 Siege dabei geholt. Damit ist er genauso gut wie Tom Brady oder Danny Wright. Und der Einzige, der besser ist, ist Patrick Mahomes. Ja. Der hat nämlich 40.
So, ist der Grund, warum er den Vertrag abgelehnt hat.
So. Kommen wir zu den Jacksonville Jaguars. Die haben gegen die Washington Commanders 22-28 verloren. Aber ich muss sagen, Jaguars mit einem Riesenschritt im Vergleich zum Vorjahr nach vorne hat mir gefallen. Washington, starkes Spiel von Antonio Gibson, der so ein bisschen in der Kritik war. Und auch Wentz sah mutiger aus, auch wenn er Fehler hatte. 4 Touchdowns, 2 Picks. Wen wir hier aber loben müssen auf Jaguars Seite, ist Christian Kirk. 6 Receptions für 117 Yards. Ist extrem gut. 12 Targets dafür aber zu brauchen, ist nicht so gut. Das muss man auch mal dazu sagen. Also er wurde auch einfach oft angeschmissen.
Ja. Aber er hat 6 Bälle gefangen, 12 Targets. Ja, das ist nicht gut. Nur 50%.
Ja.
Aber Lawrence hat auch ein paar Mal überworfen.
Ja.
Also Lawrence hatte auch ein paar echt fragwürdige Würfe dabei, plus 2 Strafen für Intentional Grounding.
Ja.
Manchmal ein bisschen, wollte er halt zu sehr den Ball noch loswerden. Und da muss man sagen, nimm den Sack.
Genau, nimm den Sack.
Nimm den Sack, pack den Ball ein, fall einfach um.
Was ich aber krass finde, ist diesmal, sie nutzen ihre Spieler besser. Etienne als Runner okay, als Receiver gut. Robinson als klarer Runner, der auch zum Beispiel den Kontakt mal mitnehmen kann.
Das hat mich zum Beispiel überrascht. Eigentlich nicht, weil ich feiere Robinson, aber es wirkte nicht so,
ja,
dass er mehr Workload bekommt und auch mehr Carries bekommt. Aber er ist definitiv der Early Down Back.
Genau, er ist der Early Down Back. Und Etienne wird halt so als Komplementärback, mal als Receiver, als Slot aufgestellt, mal als Receiving Back eingesetzt. Aber das gefällt mir gut, so wie es funktioniert. Es hat jetzt halt nicht gereicht gegen die Washington Commanders. Es wird gegen viele andere Teams nicht reichen, aber sie sind da. Man merkt endlich, die haben einen Plan. Und das gefällt mir.
Ja.
Die wollen irgendwo hin.
Ja. Ja, und auch auf Defense-Seite 2 Turnovers gemacht, unter anderem von den Newcomern Olukun und dem Rookie Walker. Das funktioniert auch in der Defense. Selber auch nicht zu viel Turnover produziert, wenn man bedenkt, dass die Jaguars letztes Jahr, was diese Turnover-Differenz angeht, das schlechteste Team der Liga war. Aber es war schon ein guter Auftakt für die Jaguars und bei den Washington Commanders ist das Waffenarsenal krass.
Definitiv.
Also Curtis Samuel hat gezeigt, dass sie ihn nicht umsonst geholt haben.
Da bin ich gespannt. Ja, den Satz kannst du nach 12 Wochen sagen. Nee,
sage ich schon nach dieser Woche, weil letztes Jahr war hart enttäuschend, war natürlich auch verletzt.
Ja, aber wenn er die nächsten 16 Wochen wieder schlecht ist, ist er trotzdem enttäuschend.
Ich darf auch was nach Woche 1 hypen. Und er hat 8 Bälle bekommen. Also das heißt, er hat eine Rolle. Ne, die waren für 45 Yards einen Touchdown, aber hat 8 Bälle bekommen. Die musst du erst mal kriegen, vor allem wenn McLaurin neben dir steht. Und Jahan Dotson und dein Quarterback Carson Wentz, der ein bisschen auf jeden Fall ein Upgrade über Heinicke ist. Das muss man an dieser Stelle klar sagen.
Ja, wenn nicht emotional gesehen, er ist schon der bessere Quarterback.
Er ist aber ein Upgrade. Emotional ist was anderes, aber er ist ein Upgrade. So. Und Samuel, 4 Rushes für 17 Yards. Also der wird so ein bisschen dieser Gadget-Player in dieser Offense und das hat mir gefallen. Und ich bin ein bisschen gehypt, was Curtis Samuel angeht. Und ich bin gehypt vom Rookie, Jahan Dotson, 2 Touchdowns. Was
ist da los? Der ist krass. Der war krass.
Also der Hype war begründet.
Tatsächlich, ich habe nämlich beim Draft noch gedacht, naja, ein bisschen früh.
Ja, genau, das war so ein bisschen Reach.
Ja, richtig. Also ja, Receiver, wenn du einen Receiver haben willst, gab keinen anderen mehr, aber ja, komm, also komisch. Was ich noch krass finde, Walker von den Jaguars, erster Spieler überhaupt im ersten Karrierespiel, ein Sack und ein Pick.
Ja.
Ist eine krasse Statistik.
Die Jaguars haben uns auf so viel Ebene Lügen gestraft, ne?
Noch nicht, erst Week 1.
Ja, wir gehen jetzt nur von Woche 1 aus, aber Christian Kirk schon mal mit gutem Einstand. Walker zumindest bessere Stats performt als Hutchinson.
Ja.
Woche 1, aber bis jetzt Jaguars bis jetzt auf guten Kurs, uns alle Lehrgeld zahlen zu lassen.
Ey, und das wäre cool. Würde mich freuen.
Ja.
Wo wir aber kein Lehrgeld gezahlt haben, war beim UI-Pick Giants gegen die Tennessee Titans. 21-20 haben die Giants gewonnen. Und wer hat es predicted? Football Quark.
Torben hat es predicted. Muss man jetzt sagen, Torbens UI meint es nicht.
Habe ich mich richtig gefreut. Und Daniel Jones hat einen Pick geworfen, ja, aber er wurde 5-mal gesackt und hat trotzdem 17 von 21 Bällen für 188 Yards gebracht, 2 Touchdowns. Der wirkte echt solide. Also Brian Daboll, der kann anscheinend mit Quarterbacks. Und Jaquan Barkley hat wahrscheinlich mit 194 Scrimmage-Yards einen Touchdown dann und die Two-Point verwertet. Das war dann sein bestes Spiel seit 3 Jahren.
Ja.
Also bei den Giants, da ist sozusagen der Coach, hat da einiges Potenzial zum Leben erweckt. Gefällt mir richtig gut. Auf der anderen Seite die Tennessee Titans. Derrick Henry, noch nicht so effektiv.
Ja,
Tannehill auch noch ineffektiv.
Was jetzt auch mal Props an die Giants Defense, auch an die Front, weil Thibodeau verletzt. Ja. Ojulari verletzt.
Ja.
Henry bei 3,9 Average und unter 100 Yards halten.
Ist schon ordentlich.
Ja, schon.
Ja. Ne?
Auch Leonard Williams, wieder mit krasser Performance, ist einfach auch ein krasser Spieler.
Genau, ist es halt, der auch gut bezahlt wird.
Der auch gut, ja, genau. Also ja, das meinst du bei guten Spielern.
Das ja, aber der kriegt auch das Geld, ist kein Geheimtipp.
Er wird ist absolut nur, kein Geheimtipp, aber einfach aber trotzdem wird, krasser Spieler.
Der und einfach immer untergeht, weil man ja nicht über die Giants-Defense spricht.
Ja.
So, das ist schon, hat mir richtig gut gefallen. Trotzdem Tennessee Titans-Defense will ich noch Jeffrey Simmons und Rashard Weaver erwähnen, beide 2 Sacks. Bei Jeffrey Simmons erwähnt man auch nie, dass er Elite ist.
Ja. But Dupree hatte auch einen Sack. Und sie haben das geschafft bei nur einem einzigen Blitz in diesem Place. Also das die Front ist, alleine hat.
Genau, das waren dann
Pressure
wirklich,
generiert.
Genau, wirklich Leute, die halt auch mal One-on-One-Duelle gewinnen.
Genau.
Und das ist schon beeindruckend. Trotzdem für die New York Giants freut es mich, dass sie so in die Saison gestartet sind. Man hat es am Ende des Spiels auch gesehen. Ich glaube, Brian Daboll hat einfach geweint. Also sozusagen beim Jubeln zum Schluss.
Ja.
Also es ist schon. Ist schon recht cool.
Ja. Und bei den Titans abschließend zu diesem Spiel, bin mal gespannt, wer die Nummer 1 wird. Leading Receiver war Kyle Phillips.
Ja.
Mit,
wer ist das?
Mit 6 für 66. Dontre Hilliard hatte beide Touchdowns. Ja, und Traylon Burks 3 für 55 und Robert Woods 1 für 13. Und der hochgelobte, perfekt in die Offense passende Hooper auf Tight End 1 für 6.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Spiel.
Kansas City Chiefs gewinnen gegen die Arizona Cardinals. 44-21. Patrick Mahomes zeigt erstmal direkt, wer ist der beste Quarterback der Liga. 360 Yards bei 5 Touchdowns, kein Pick. Und du siehst, wie gut Patrick Mahomes ist. Er kriegt für so eine Leistung einfach keinen Hype.
Ja, und wir haben uns ja alle gefragt, was geht mit seinen Receivern? Ja, er hat 5 Touchdown-Pässe geschmissen. 4 davon zu verschiedenen Passempfängern.
Eben.
Also ist ihm scheißegal, wer da rumläuft.
Genau, Travis Kelce ist natürlich der Fixpunkt dieser Offense, aber Juju hat abgeliefert, Marquez Valdes-Scanning hat abgeliefert. Auch Edwards-Hilaire, sowohl als Runner als auch als Receiver eine Bedrohung. Sky Moore hatte zwar nur einen Catch, aber den für 30 Yards.
Immerhin, kannst drauf aufbauen.
Genau, darauf kann man drauf aufbauen. Du siehst, dass diese Kansas City Chiefs, die hatten einen Plan in der Offseason. Und ja, Hill ist weg, aber die sind jetzt variabler. Und die Cardinals sind jetzt auch kein richtiges, keine Laufkundschaft. Das Run-Game der Cardinals hat nicht funktioniert gegen eine Kansas City Chiefs-Defense. Das ist gut in dem Fall. Das muss man mal dazu sagen. Und auch die Receiver. Ja, also wenn dein bester Receiver halt Greg Dortch ist, dann weißt du halt auch, okay, die Kansas City Chiefs haben eine richtig gute Defense aufs Feld gestellt.
Ja. Zeigt, dass die ganzen Pläne, die man bei den Chiefs so ein bisschen angezweifelt hat, aufgegangen sind. Wer ist euer Nummer 1 Receiver? Alle. Ja. So, außer Kelce. Alle anderen, alle werden alle gut.
Ja.
So, eure Defense, ja, wir haben gute, junge Spieler geholt. Ja, habt ihr. Kalafdis hat funktioniert. Ne, das geht alles auf. Ihr habt Pressure generiert. 2 Sacks gegen Murray, 10 Pressures bei 36 Dropbacks von Murray. Und das mit auch nur 10 Blitzen. Also genau. Eure Front funktioniert, Jones wieder in der Mitte. Das ist auch eine starke Defense und sie fängt offensichtlich nicht so schwach an wie letztes Jahr.
Richtig, und damit spielt Mahomes dann auch wieder sicherer.
Ja. Deswegen. Also das ist einfach rundherum eine starke, starke Leistung von den Chiefs gewesen.
Bin gespannt. Kommen wir zum nächsten Spiel. Las Vegas Raiders gegen die Los Angeles Chargers 19-24. Ich muss ja persönlich ein bisschen sagen, ich finde die Chargers Offense könnte so explosiv sein, sie könnte so gut sein, aber sie hat ein Problem im Running Game. Und das Play Calling finde ich immer noch nicht gut. Wenn du so einen Quarterback hast, der so ballt, der so effektiv ist, der 26 von 34 Pässen anbringt für 3 Touchdowns, aber die durchschnittliche Tiefe liegt dann bei 8,2 Yards, das ist nur 0,2 Yards besser als Derek Carr. Und Derek Carr wird jetzt hier nicht für seinen besten Arm gefeiert.
Ja, was auch das Problem beim Playcalling war, deine Defense macht 6 Sacks, Khalil Mack übrigens 3 davon, guter Einstand, aber auch 3 Interceptions und du machst keine Punkte aus diesen Picks. Du hättest im dritten Quarter einfach komplett davon ziehen können. Ne? Ja. 2 Picks von Callahan und Asante Samuel Jr. in dem Quarter. Du hättest davon ziehen können und du hast keinen einzigen Punkt davon getragen aus diesen beiden Turnovers, weil du zu viel gelaufen bist.
Ja.
Du wolltest ganz konservativ über dein Run-Game das Spiel entscheiden, das hat aber nicht funktioniert und dann denke ich mir, ey komm, du hast Justin Herbert, den einen Wurf hat er einfach aus dem Spagat angebracht und den einen gegen den Lauf. Also
das macht doch Spaß, dem Kerl zuzugucken, bei dem, was er machen darf.
Genau, Justin Herbert beim Werfen zuzugucken, das ist ein eigenes Level, also das ist schon krass und ich würde mir wünschen, dass sie ihm da noch mehr Shots geben.
Ja.
Da hättest du easy davon ziehen können und sowas wieder mal typisches Chargers-Game, halt wieder übelst knapp.
Ja. Und das kann halt gegen richtige Top-Teams gegen Elite-Teams geht das schief.
Ja, und bei den Raiders war halt krass. Also erstmal, Derek Carr hat manchmal selbst Schuld, dass er keine Lobby hat, weil dann immer mal wieder so ein Spiel mit reinfällt, wo man wirklich sagen muss, 3 Interceptions und die waren auch seine Schuld.
Ja, das waren einfach Missreads.
Also. Er hat Waller unterworfen, er hat Adams unterworfen, er hat Renfro ganz klar in den Rücken geworfen, sodass er keine Chance hat und Keller den Ball einfach weggeschnappt hat. Also das waren seine Fehler.
Ja.
Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht ist Waller seine Route ein bisschen falsch gelaufen oder was auch immer und das ist der Grund, aber es waren schon seine Fehler.
Das war, ich würde auch sagen.
Also das war kein Abstauber oder so, wo der Receiver den Ball tippt und dann holt sich der. Nein, das waren schon wirklich Fehler, die vom Quarterback ausgehen.
Trotzdem beeindruckend, was die Raiders für Waffen haben. Josh Jacobs, Darren Waller, Davante Adams, das ist schon richtig krass.
Krass war, dass am Anfang Waller und Renfro gar kein Thema waren. Ja. Renfro war es auch relativ wenig im Game. Erst ganz spät, nochmal ein Catch hier, ein Catch da. Auf
4 Quarter gesehen war er kein Thema.
Genau. Waller dann in der zweiten Halbzeit mehr ein Thema, aber Adams halt die ganze Zeit.
Und Adams ist halt dann auch wirklich dieser Elite-Receiver. Ja. Wer mir auf Chargers-Seite gut gefallen hat, Everett auf Tight End. Vielleicht setzt er da sein Potenzial endlich mal um.
Ja, und der Andre Carter. Wer ist der Typ? So, also ich weiß, wer der Typ ist, weil ich Chargers-Fan bin. Wenn ich Chargers-Fan ist, weiß ich, wer der Typ ist. Free Agent, über 60 Yards und einen Touchdown gefangen, als Keenan Allen sich verletzt hat im ersten Quarter. Ist er halt draufgekommen.
Und hat abgeliefert.
Und ich habe mir gedacht, geil, ich habe Marcus Williams in 2 Ligen. Ja, Marcus Williams hatte 2 Catches für 10 Yards. Ja. Der Andre Carter hat performt. Das ist krass.
Absolut. Und den Pressure hast du schon angesprochen. Ich hoffe, dass Kelly Mack diese Intensität einfach mal halten kann über das ganze Jahr.
Boah, das wäre scary.
Das wäre krass. Also er hat ja öfter mal solche Spiele, aber dann sieht man ihn wieder 3 Spiele nicht. Ja. Also wenn er das halten kann, ist krass. Er hat noch nie so einen guten Buddy gehabt wie Joey Bosa.
Nee, also das kann ein richtig gefährliches Tandem werden. Auf Edge. Und ein Satz noch zu den Raiders. Ich finde es krass, wenn du im ersten Spiel schon direkt in deiner O-Line permanent durchrotierst. Also sie haben den Guard komplett ausgetauscht die ganze Zeit, also von Cotton Senior zu Dylan Parham, der ein Rookie ist. Sie haben den rechten Tackle ausgetauscht. Ele Munor und Taya Manford. Und Manford ist ein 7th-Runden-Pick. Also du hast schon gesehen, da stimmt etwas noch nicht. Da wurde gerade rumexperimentiert. Also da siehst du, O-Line Raiders muss man im Auge behalten.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Also das war ja...
Das war klar, aber...
Das haben wir in der Preview ja auch gesagt, dass das so der Weak Spot ist. Ja. Dass sie Parham bringen, finde ich super.
Ja.
Den finde ich nämlich gut.
Und zur Defense, Nate Hobbs hatte ein nice Spiel. Also wir haben immer gesagt, Secondary, wer ist da bei den Raiders? Nate Hobbs? War gut. Okay.
Kommen wir zu dem Spiel Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings, 7-23. Und auch der zweite UI-Pick hat gesessen.
Naja, aber gut, okay, den hatte ich auch. Ich habe auch die Vikings getippt,
Ich gebe uns einfach beiden die Props für alles. Nice,
sehr gut.
So, Justin Jefferson, 184 Yards bei 2 Touchdowns. Devin Cook, 90 Yards Rushing. Kirk Cousins, keine Fehler. Green Bay hatte Probleme, die Receiver zu finden. Kein Green Bay Receiver hatte mehr als 37 Yards.
Naja, die hatten zusammen 120. Ja. Adams hat alleine 141, meinst du, Phil?
Definitiv. Also definitiv ist Aaron Rodgers richtig pissed. Ja. Deswegen, ey, ich freue mich über die Minnesota Vikings. Ich glaube, gerade mit der Defense und auch Jordan Hicks, der hat mir richtig gut gefallen, der ist ein richtiges Upgrade. Die Minnesota Vikings können, glaube ich, überraschen und die Green Bay Packers würde jetzt noch nicht so den Teufel an die Wand meinen, das hatten die letztes Jahr auch. Die müssen sich einspielen, das ist alles cool. Ne, auch Watson wird vielleicht den Ball mal fangen.
Ja, das war ein bitterer Drop, weil man muss sagen, die Route war richtig nice gelaufen.
Ja.
Wenn er da den Ball festhält, dann sagt jeder, deswegen habt ihr ihn in der ersten Runde gedraftet.
Das ist der viertschnellste, also laut Statistiken ist das der viertschnellste Spieler der ganzen Liga gewesen am Wochenende. Ja. Und, aber
die werden
Vikings,
sich noch,
Vikings haben den Sieg mitgenommen und sie haben zu Recht gewonnen, weil sie das bessere Team waren.
Die werden sich noch eingrooven.
Ruhig bleiben.
Ruhig bleiben, alle Packers-Fans.
Kommen wir zum Spiel der Tampa Bay Buccaneers. Die haben 19-3 gegen die Dallas Cowboys gewonnen. Ich muss halt dir sagen, für die Buccaneers, ich hat's gereicht. Fournette hatte eine Playoff-Landy-Performance mit 21 Carries für 127 Yards.
6 Average. Also 6 das finde ich immer bei Running Back eine sehr wichtige Statistik. Ja. Und das ist krass.
Und sie haben es geschafft, CeeDee Lamb komplett abzumelden. 2 Catches bei 11 Targets für 29 Yards. Da erwarte ich von CeeDee Lamb auf jeden Fall mehr. Aber auch von den Tampa Bay Buccaneers war das jetzt nicht die überragende Leistung.
Ja. Oh, Defense halt war krass.
Ja, genau,
also du meinst jetzt Offense. Ja, ja, genau. Ja. Defense-Leistung war krass, also kein Touchdown zugelassen, einzige Team ohne Touchdown in dieser Woche. Ja, und Dak Prescott hat sich verletzt, aber auch erst im vierten Quarter.
Genau, also er hat schon
also gespielt. Er hat auch schon gespielt, ne? Also das war einfach eine dominante Leistung der Tampa Bay Buccaneers. Und jetzt zeigt sich halt so ein bisschen Cowboys, Offseason, Cooper weg. Gallup kommt von einer Verletzung, von einer schweren Verletzung. Cedric Wilson ist weg. CeeDee Lamb hat diese Woche nicht gezeigt, dass er die Nummer 1 sein kann. In der O-Line Connor Williams weg, Tyron Smith verletzt. Das war schon keine gute Offseason.
Definitiv.
Und jetzt ist auch noch dein Quarterback verletzt.
Selbst Tony Pollard konnte nicht richtig laufen.
Und jetzt funktioniert auch deine Defense nicht. Weil eine aggressive Defense funktioniert nur mit einer High-Scoring-Offense. Und das wird unter diesen Bedingungen keine High-Scoring-Offense.
Ich bin da definitiv gespannt. Ich sehe für die Dallas Cowboys tatsächlich keine gute Saison.
Ja, jetzt wird es schwierig.
Kommen wir zum Spiel der Denver Broncos gegen die Seattle Seahawks. Die Broncos verlieren mit 16-17 gegen die Seahawks. Ich freue mich für Geno Smith, der gesagt hat, hey, es haben mich so viele Leute abgeschrieben, aber ich habe nicht zurückgeschrieben.
Nicer Spruch. So. Und dem gegenüber steht, Broncos Nation, let's ride.
Ja, genau so. Und hey, er hat nicht spektakulär gespielt, aber 23 Pässe anzubringen bei 28 für 2 Touchdowns und 195 Yards finde ich in Ordnung.
Ja, sah nicht aus wie ein Backup, sondern sah aus wie ein guter Game Manager.
Genau, wie ein guter Game Manager. Mehr erwarten sie von ihm auch nicht. Die Defense von Seattle hat mich richtig überrascht. Aber auch die Target-Tiefe, wie sie DK Metcalf eingesetzt haben, mit durchschnittlich 5,1 Yards. Also, das war Seattle. Guten Gameplan gehabt, gute Defense gehabt. Broncos müssen sich noch einspielen. Ja, Russell Wilson, 340 Yards, schon in Ordnung. Gordon Williams als Runner auch gut. Sutton und Judy haben gute Stats, sind aber ineffektiv gewesen. Muss man mal ganz klar sagen.
Ja, die hatten halt auch Big Play, also Judy hat ja doch einen Big Play dabei.
Genau.
Ne?
Also.
Und von dem Nummer 1 Receiver will ich nicht, dass er nur potenziell Nummer 1 Receiver, das ist ja dann nicht so ganz klar.
Ja.
Aber von meinem Nummer 1 Receiver, ob das Sutton oder Judy ist, will ich jetzt nicht nur ein Big Play, sondern ich will vor allem viele Catches. Ja,
genau.
So, wow. In kritischen Situationen will ich, dass er den bei 3 und 8 die 9 Yards holt.
Richtig.
Und, das also, will ich.
Und das sehe ich bei den Broncos noch nicht.
Ja.
Mal gucken.
Ja, aber was erstmal krass ist, dass die Defense einfach 2 Turnovers an der 1-Yard-Linie holt. Und was krass ist, was ich persönlich krass finde, du schießt eher versuchst einen 64-Yard-Field Goal. Was war es? 4. und 5? Hast noch 20 Sekunden. Ist es dann auch eine Überlegung, vielleicht seinem Quarterback zu vertrauen? Ist das so ein bisschen Disrespect gegenüber Russell Wilson?
Nein.
Meinst du? Nein. Ist eine Diskussion, die ich so ein bisschen verfolgt habe jetzt und darüber nachgedacht habe und dich mal fragen wollte. Meinst du, das ist so, ja, ist logisch, macht man jetzt? Weil du hast noch 20 Sekunden. Es ist dein letzter Shot, weil es ist der 4. Versuch, aber 64 Yards schon unwahrscheinlich. 5 Yards holen, näher ran, viel Kurs schießen.
Ja, aber auch 20, also 20 kannst du halt auch ganz schnell in die Situation kommen, dass du halt die 20 Sekunden vertändelst.
Corner Route, hier nochmal 12 Yards.
Ja, und Russell Wilson ist genau dafür bekannt, dass er die Scheiße wirft. Ich glaube, die Hälfte seiner Interceptions schmeißt er so. Also es weiß ja jeder, was in dem Moment kommt, also.
Also ich kann es verstehen, dass es ein Diskussionsthema ist.
Ja, aber
wenn ich Coach wäre, 64, so also es war kein 70-Yard-Field-Goal. Ne?
Genau, also so
okay. Schwierig.
Ich finde es okay. Also ich finde es tatsächlich okay.
Ja, ich finde es auch. Also ich würde es jetzt auch nicht als Respekt auffassen. Ja. Ja, aber trotzdem, mit dem Score habe ich nicht gerechnet.
Habe ich auch nicht gedacht. Freut mich für Seattle.
Ja.
Kommen wir zu den Playern of the Week. Du machst Defense, ich mach Offense.
Defense, Minka Fitzpatrick, direkt im ersten Play der Bengals Offense, denkt er sich, nüpp, ist mein Ball. Pick 6 dann auch noch. Blocked Field Goal und ein wichtiges Blocked Field Goal, dadurch ging es in die Overtime, was sie gewinnen konnten. Und Tackle Leader im Team mit 10 Tackles total.
Ja.
Krasse Performance, Minka Fitzpatrick, guter 14 Einstand.
14 Tackle total. 10 Solo.
10 Solo.
10 Solo-Tackle.
10 Solo-Tackle.
Ja. Ach ey,
da siehst du mal. 10 hätten mir auch schon gereicht, total. Ja, ja, krass.
Ja. Ja. Bei mir Offense Patrick Mahomes, 5 Touchdowns, 360 Yards, 30 von 29 Pässen angebracht. Kein Pick. Diese Offense geführt gegen die Cardinals. Richtig, richtig stark.
Ja.
Ich habe noch 5 Overreactions aufgeschrieben.
Okay,
willst du die hören?
Ja, hau raus.
Die Patriots bekommen einen Top-5-Pick dieses Jahr im Draft.
Oh! Nein, das sind die Patriots. Solange wie Belichick da ist,
glaube ich auch nicht.
Haben sie Pick 15. Ja. Im Worst Case ungefähr.
Die Houston Texans sind competitive.
Ein Satz noch, wenn sie im Top 5 Pick hätten, würden sie downtrainen. Tut mir leid, aber
ja.
Muss ich noch sagen.
Ne, so, Top sorry. 5 können wir nicht machen.
So, das kann man nicht machen, das ist nicht unser Image. So, ja. Sorry, kannst du nochmal die zweite.
Ja.
Hat gerade auf meiner Seele gebrannt.
Houston Texans sind competitive.
Nein. Das vierte Quarter war
das hat gezeigt,
was passiert, wenn der Gegner in Fahrt kommt gegen die Texans.
Justin Fields gewinnt knappe Spiele als Leader.
Oh, wie weit der Leader ist, kann ich gar nicht einschätzen, aber die erste Halbzeit war schon gut Trash, deswegen sage ich nein.
Mariota ist die Zukunft?
Auf gar keinen Fall, aber ich freue mich, dass die Season mit ihm doch besser wird als erwartet.
Christian Kirk ist ein Nummer 1 Receiver.
Ja, wobei das passt als erster Slot, also das geht ja aus, egal wie gut er spielt. Ist ja deine Argumentation nicht drin.
Ich würde sagen, das war die Folge.
Cowboys kommen nicht in die Playoffs.
Ist wahrscheinlich. Das ist keine Overreaction.
Keine Overreaction mehr. So. Sorry, Dallas.
Ja, tut mir leid.
Ja.
Ich würde sagen, es war mir am Blumenpflücken.
Oh, wie lange war die Folge?
Gar ein bisschen mehr als anderthalb Stunden.
Oh.
Geht. Haben wir okay. Gut, haben wir wirklich, also wir wollen jetzt hier auch mal ein bisschen Lob kriegen von unseren Leuten. Wir haben jetzt uns hier auch richtig beeilt, muss man auch mal dazu sagen.
Kriegen wir bestimmt zu hören, ich habe zu wenig erzählt.
Das kann auch noch sein. Deswegen, wenn euch diese Folgen gefallen, liked uns bei Instagram, bewertet uns bei Spotify, sagt es all euren Freunden und Freundinnen. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.